Und los geht's. Ja, herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen wieder.
Wir sind der Jens und der Jörg mit einem Überraschungsgast, den wir gleich noch vorstellen. Ihr hört wieder den Datenkanal, wie immer einmal im Monat auf Radio KJ, beziehungsweise Radio Lotte oder im Internet.
Ja, richtig.
Genau.
Als Podcast. Richtig. Und dieses Mal sogar das zweite Mal im Monat. Wir hatten ja auch schon eine Sendung zum 3. Oktober gehabt, zum Feiertag, sodass wir dieses Mal mit dem 4-Wochen-Rhythmus zwei Sendungen sogar im Monat erreichen.
Und wir senden wieder am Feiertag. Und,
richtig. Aus diesem Grunde müssen wir auch heute noch einmal vorproduzieren, da am 31. das Studio hier geschlossen sein wird und wir eben etwas liefern wollen.
Richtig. Genau, also wir haben uns heute wieder ein spannendes Thema, einen spannenden Gast mitgebracht. Ja, vorher vielleicht kurz der organisatorische Teil. Wie immer, dass die Stammhörerinnen und Hörer kennen das schon. Unsere Sendung gibt es zum Hören auf datenkanal.org. Da liegen alle unsere alten Sendungen, die man nachhören kann. Und auch diese wird dann dort liegen. Und ansonsten gibt es diesen schönen Matrix-Kanal. Also wenn man auf datenkanal.org/mx navigiert, wird man weitergeleitet in die Matrix und dort kann man sich austauschen mit verschiedenen Leuten. Also wir stellen immer wieder fest, dass der Kanal wächst und wächst, dass also relativ viele Leute sich darin tummeln und auch hin und wieder da Gespräche stattfinden. Und deswegen, also wer da Lust hat, kann da gerne dazu stoßen.
Ja, auch eben wie zur heutigen Sendung nochmal irgendwelche Fragen, Anmerkungen dazu, könnt ihr dann auch im Nachhinein gerne noch loswerden.
So. Genau. Und wer gerne wissen möchte, was die Matrix ist, der kann sich auch einen Datenkanal anhören, nämlich die Nummer 81 vom Februar diesen Jahres. Dort haben wir uns mal ein bisschen mehr über die Matrix unterhalten, über dieses Chat-System Matrix. Und also da kann man noch ein bisschen mal anhören und sich angucken, was das eigentlich ist.
Beziehungsweise haben wir da auch erzählt, wie man reinkommt in die Matrix.
Richtig.
Mit Anmeldung und ja. Registrierung.
Genau. Ansonsten gibt es die üblichen Wege. Also es gibt so einen Twitter-Account, der Datenkanal heißt, der ganz wenig twittert. Es gibt den Mastodon-Account, der auch Datenkanal heißt, der auch ganz wenig twittert. Und ansonsten, wenn ihr Kommentare loswerden wollt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben.
Genau. Wir sind auch auf dem klassischen alten Weg erreichbar. Richtig. Zwar nicht per ganz, ganz alt, also Post wird nichts.
Wobei, ich glaube, wir haben ja quasi ein Impressum, wo ein paar Adressen drinstehen.
Doch. Insofern
und doch, ja. Genau, da könnt ihr euch auch eine Adresse aussuchen und schreibt uns einen Brief.
Genau.
Und gerade ist es ja kurz vor Weihnachten, da werden auch gerne Pakete angenommen. Ja, so ist es.
Genau, dann können wir in die heutige Sendung
starten. Genau. Um was geht's denn eigentlich heute, Jörg?
Um Ampeln.
Genau.
Es soll um die Lichtsignaltechnik hier in Jena gehen. Und zwar hatte ich da schon mal einen schönen Vortrag dazu gehört und habe aus dem Grunde mal angefragt, eben hier in Jena bei der zuständigen Stelle, beim KSJ. Und dementsprechend haben wir heute einen Gast da. Hallo.
Ja, hallo.
Genau. Ich sage jetzt mal kurzerhand, stell dich mal selbst vor.
Ja, mein Name ist erstmal Wolfgang Hillesheim. Ich bin der Sachgebietsverantwortliche für den Bereich Elektrotechnik beim Kommunalservice Jena. Und der Bereich Elektrotechnik befasst sich mit mehreren Themen. Zum einen ist die Straßenbeleuchtung, zum anderen hätten wir die Photovoltaikanlagen und als drittes auch natürlich die Lichtsignalanlagen.
Hm. Und ja, jetzt hat Jörg hat schon gesagt, Kommunalservice Jena, kann man kurz beschreiben, was dieser KSJ alles macht?
Oh, die Themen sind natürlich sehr mannigfaltig.
Okay.
Zum einen ist der Kommunalservice natürlich bekannt für die Abfallwirtschaft und für die Straßenreinigung. Dann ist aber auch der Bereich der Grünanlagen und Grünanlagenpflege, die Spielplätze, der Kommunalservice hat auch einen eigenen Bauhof, um Baumaßnahmen durchzuführen. Zusätzlich dazu ist der Forst auch mit angegliedert und ja, okay. Natürlich auch der Bereich Elektrotechnik. Mhm. Und es gibt natürlich auch noch einige weitere.
Ja, also alle möglichen Dienstleistungen, um die Stadt zu zeigen. Ja.
Genau.
Ich glaube, ich hatte vor kurzem erst Kontakt zum KSJ. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste es zumindest KSJ gewesen sein, weil ich Plakate aufhängen wollte. Und da muss man in Jena so kleine orangene runde Sticker auf die Plakate kleben, genau. Und die holt man auch beim KSJ mit.
Genau, ab. Da wäre der Ansprechpartner der Herr Dörr.
Richtig, genau, bei dem war ich auch.
Ja.
Und habe meine Klebchen abgeholt und dann die Feinen säuberlich dann
genau. Mit
drauf geklebt.
Genau, weil ist ja in dem Fall eine Sondernutzung und das muss man natürlich auch beantragen. Wie bei seinem Nachbarn, da darf man ja auch nicht einfach im Garten ein Plakat aufstellen.
Richtig.
Genau. Bei der Lichtsignaltechnik fiel mir nämlich dann auch gleich noch die Straßenbahn ein. Gehört das dazu, die Straßenbahnampeln, oder macht die Straßenbahn ihr eigenes Ding?
Ja und nein. Also sag ich mal, alle Anlagen, die nur für die Straßenbahn da sind und auch in denen, auf denen wir einen eigenen Bahnkörper installiert sind, wie zum Beispiel die der Fußgänger im Paradies, beziehungsweise an der Südzufahrt vom Stadion. Mhm. Das ist eine Anlage, die gehört ausschließlich dem Nahverkehr. Genauso wie zum Beispiel am Ernst-Ruska-Ring. Die Lichtsignalanlagen, die dort installiert sind, die sind auch alle vom Nahverkehr selber. Und ansonsten gibt es aber natürlich auch noch viele Ampeln, wo der Nahverkehr direkt, sag ich mal, auf dem normalen Straßenkörper sich mitbewegt. Und Stadion zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, da wird ja direkt die Straße gequert. Und da sind die Lichtsignale für die Straßenbahn auch mit von unserer Ampel. Ja, oder am Felsenkeller zum Beispiel, da, wenn sie aus ihrem eigenen Bahnkörper ausfahren und auf die normale Straße fahren, der zweite Teilkreis der Lichtsignalanlage, der jetzt im Nachgang installiert wurde, damit die Bahn gefahrlos aufbiegen kann, ohne dass er dann halt auf die Autos direkt aufpassen muss, beziehungsweise dass die Autos dazu bewogen werden, anzuhalten an der roten Ampel, damit die Bahn halt passieren kann und dass sie halt nicht nur schnell davor schnippen, wie das ansonsten immer war. Da wurde halt dort ein zweiter Teilkreis installiert. Der gehört zum Beispiel auch mit zu unseren Ampeln.
Das heißt, also es ist dann durchaus auch einiges an Koordinationsaufwand vonnöten. Also wenn jetzt jener Nahverkehr der Meinung ist, braucht irgendwie eine Ampel oder die Stadt ist der Meinung, also KSJ oder wer auch immer, müssen wir vielleicht noch klären, ist der Meinung, man braucht eine Ampel, dann muss man sich irgendwie dann offensichtlich kurz schließen und irgendwie...
Ja, na sicherlich. Also zum einen ist es ja so, dass die gesamten oder fast alle Straßen mit zum Inventar des Kommunalservice gehören und somit muss dann, sag ich mal, sowieso in dem Fall eine Sondernutzung, das kann ich gar nicht genau sagen, ob eine Sondernutzung dafür beantragt werden muss. Aber davon mal abgesehen, sicherlich gebe ich da völlig recht, dass ein gewisser Koordinationsaufwand da natürlich immer vonnöten ist. Da wären wir dann auch schon ganz kurz noch bei, zum Beispiel, man kann einer Lichtsignalanlage auch den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, kann man natürlich auch beschleunigen oder bevorzugen. Die haben ja auch, sag ich mal, gewisse Zeiten, in denen sie jeweils ihre Haltestellen anfahren müssen. Und da wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn sie ihren Fahrplan einhalten können, um, sag ich mal, das Angebot auch relativ lukrativ zu halten. Deswegen gibt es dann halt auch eine Beschleunigung für den Nahverkehr, dass man dann halt zum Beispiel den Individualverkehr, den normalen, dass man den unterbricht oder anhält und die Bahn halt erstmal passieren lässt.
Da können wir ja später nochmal dazu kommen, welche Sensoren es da gibt. Genau. Aber
auch vielleicht können wir sozusagen vom Stand Null ausgehen sozusagen. Also stell es vor 100 Jahren, wir sind in Jena und also im heutigen Jena ohne Ampeln. Oder ich könnte ja auf die Idee kommen und sagen, okay, hier, wir sitzen hier im Schillerhof wie immer. Und jetzt hätte ich gerne sozusagen hier vorne an der Einfahrt, also am Beginn der Helmbollstraße noch eine Ampel. Und jetzt könnte ich ja vielleicht eventuell als Bürger mich an KSJ wenden und sagen, hier bitte, ich habe eine Ampel oder... Irgendjemand, dann müssen wir klären, wer kommt auf die Idee, da muss eine Ampel hin. Und dann, also würde ich gerne mal überlegen, wie man überhaupt von Null zu einer Ampel kommt.
Na, prinzipiell ist es vom Vorteil, wenn an der Stelle viele Unfälle passieren.
Okay. Interessante Betrachtungsweise.
Ja, und zwar, also es ist jetzt nicht so, dass die Lichtsignalanlagen willkürlich irgendwo hingebaut werden, um, sag ich mal, alle, zum einen die Anlieger zu ärgern, dann auch die Autofahrer zu ärgern und auch die Fußgänger und vielleicht auch noch den Nahverkehr, sondern das hat ja meistens eine Bewandtnis, dass die Anlage dort installiert wird. Eine Anlage wird durch die Verkehrsbehörde, beziehungsweise jetzt müsste das Fachdienst Mobilität sein, da werden Lichtsignalanlagen angeordnet, wo die installiert werden sollen, auch warum. Deswegen, ich hatte gerade eben gesagt, es ist sinnvoll, wenn viele Unfälle passieren. Also es gibt die AG Verkehrssicherheit, da.
Was heißt eine AG? Arbeitsgruppe?
Okay. Ganz genau. Dort werden natürlich solche Themen immer besprochen. Dann gibt's auch noch den jährlichen Unfallbericht der Polizei. Dann gibt's da auch noch Jahreskarten, wo das dann halt über mehrere Jahre betrachtet wird. Dann wird mit allen Beteiligten, wird dann halt diskutiert, ob die Probleme, die an dem jeweiligen Knotenpunkt entstanden sind, was weiß ich, durch eine zusätzliche Bebauung oder ein Kindergarten ist in der Nähe oder irgendwas. Da wird dann festgelegt oder erstmal besprochen, ob es sinnvoll ist, dass man mit einer Ampel die Probleme lösen kann. Wenn dann alle größtenteils der Meinung sind, dann wird halt eine Ampel angehört.
Ja, wir hatten ja im Vorgespräch uns schon unterhalten über die jetzt gerade neu errichtete Ampel beim Aldi in Jena Nord, also in der Kreuzung von der
Kamburger Straße,
Altenburger Straße. Also muss man sagen, die Kamburger Straße ist quasi die Hauptstraße, die geradeaus durchgeht.
Ja, normalerweise.
Normalerweise, genau. Also jetzt ist gerade da eine Baustelle.
Ja.
Also mir geht es nur darum, es gibt ja auch Leute, die hier nicht aus Jena zuhören, dass die so ein bisschen eine Idee haben, wie die Ampel aufgebaut ist. Und sozusagen, wenn man statt auswärts fährt, von links kommt dann die Nebenstraße, die Altenburger Straße rein.
Genau.
Und
das ist quasi eine einfache Dreiseitenkreuzung.
Richtig, genau. Und bisher war da keine Ampel da.
Genau.
Und jetzt so seit einem Monat, zwei Monaten oder sowas? Oder vielleicht auch länger? Nee, ist schon länger.
Nee,
ist schon
über ein Jahr.
Echt?
Ja. Oh,
okay.
Also ich komme da auch selten lang durch diese schöne Baustelle.
Also genau. Aber seit einer gewissen Zeit.
Genau, seit einiger Zeit ist sie da.
Gibt es da eine Ampel? Und ja, vielleicht kann man da mal ein bisschen erläutern, wie das dazu gekommen ist, eine Ampel hinzubauen.
Ja, also am Anfang war es, soweit mir das bekannt ist, gab es relativ viele Radfahrerunfälle, insbesondere von den Leuten, die halt von der Hauptstraße, also von der Kamburger Straße in die Altenburger Straße einbiegen wollten.
Also links abbiegen oder?
Ja, links oder rechts abbiegen.
Beides, okay.
Genau, da haben sich halt die Kraftfahrzeugführer nicht versichert, dass da keiner kommt. Genau, und da gab es halt mehrere Radfahrerunfälle. Da wurde im ersten Gang ein roter Fahrstreifen auf die Straße aufmarkiert. Das war sogar der Kommunalservice, wenn ich mich recht erinnere. Genau, da wurde der rote Fahrstreifen aufgebracht, um halt den Kraftfahrzeugführern zu signalisieren, dass es hier noch eine weitere Partei an dem Knotenpunkt gibt und dass man sich vielleicht versichern sollte, ja, dass da die Fahrbahn noch frei ist. Das hat relativ gut geholfen, aber das Gebiet wurde ja großflächig auch bebaut. Früher war da ja nur der große Spielplatz.
Die Einkaufs.
Genau, die Einkaufspassage kam dann noch dazu, die Kirche, die da mit ist. Aber jetzt ist ja mittlerweile dort das gesamte Gebiet gebaut.
Richtig.
Und dadurch fahren natürlich auch weitaus mehr Leute lang. Das hat ja zu weitaus mehr Unfällen geführt. Wobei, wie wir auch im Vorgespräch schon hatten, das waren dann halt auch, die Radfahrer waren da eher weniger betroffen. Das ging dann halt mehr um Auto, um Auffahrunfälle.
Und also das heißt, wenn ich so kurz unterbrechen darf, dass dieser rote Streifen hat in der Tat dann noch was gebracht.
Ja.
Also das hat wirklich einen Effekt gehabt.
Genau, der hat wunderbar funktioniert. Ich meine, als wir die Ampel aufgebaut haben, da haben wir natürlich auch öfters brenzliche Situationen gesehen. Das war aber jetzt nicht so, dass es wirklich immer zu einem Unfall geführt hat.
Okay.
Deswegen, ja, denke ich schon, dass es relativ gut funktioniert hat. Deswegen hat man ja am Anfang auch keine Ampel hingebaut, sondern mit dem Streifen war das erstmal getan. Genau, dann kamen die ganzen Autounfälle dazu. Naja, und irgendwann hatte dann die Verkehrsbehörde entschieden, dass dort eine Lichtsignalanlage installiert werden soll, damit es halt nicht mehr zu den Abbiegeunfällen und Auffahrunfällen und sonstigen kommt, weil man ja quasi ein regulierendes Element da hat, wo sich ja normalerweise die Fahrer auch dran halten sollten. Was soll ich sagen? Bis jetzt klappt es sehr gut. Abgesehen davon, dass viele Bürgeranfragen da sind, dass man die während der Baumaßnahme abschalten kann oder soll. Das lässt sich aber halt auch nur bedingt realisieren. Also weniger, dass wir das nicht abschalten könnten. das wär nicht so das Problem. Zum einen die Betriebszeiten von einer Lichtsignalanlage legt auch die Verkehrsbehörde fest. Zum anderen, die Radfahrerführung ist ja jetzt auch leicht geändert. Und eigentlich müsste der rote Streifen jetzt auch nicht mehr da sein. Und wenn ich jetzt die Ampel ausschalte, ist natürlich keinerlei Sicherheit mehr tagsüber da. Und gerade im Moment, bedingt durch die Baustelle, ist der abbiegende Verkehr natürlich drastisch erhöht.
Ja.
Und da würde ich ja dann auch gleich wieder eine Gefahrenquelle schaffen. Das weiß in dem Fall die Verkehrsbehörde genauso, eigentlich sogar noch besser als ich. Deswegen ist die tagsüber auch im Betrieb.
Also vielleicht auch zur Erklärung für die Leute, die Kreuzung nicht kennen. Also wenn man so stadtauswärts fährt, quasi ist direkt nach der Ampel, beginnt halt eine Baustelle. Also man kann quasi nur links abbiegen oder ein paar hundert Meter noch geradeaus fahren, aber das war's dann. Und deswegen ist es halt momentan so, dass die meisten, vermutlich die meisten Fahrzeuge eben nach links abbiegen an der Stelle. Und üblicherweise ohne Baustelle wird eigentlich die Mehrheit der Leute einfach geradeaus durchfahren, würde ich sagen.
Genau. Also was man auch noch dazu sagen muss, die ursprüngliche Festlegung, wenn jetzt zum Beispiel keine Baustelle wäre, da sind die Betriebszeiten auch so reguliert, dass die verkehrsabhängig geschaltet sind. Sprich, wenn jetzt eine gewisse Quote an Autos pro Stunde registriert wird, wobei das nicht über eine Stunde gemessen wird, sondern immer nur über einen kurzen Zeitraum, dann wird natürlich eine Prognose erstellt.
Ja.
Dann wird die Lichtsignalanlage eingeschaltet, weil dann ja quasi das Gefahrenpotenzial auch weitaus höher ist. Und sobald der Verkehr wieder unter ein gewisses Level sinkt, schaltet sich die Ampel wieder ab. Natürlich auch mit einer gewissen Hysterese, nicht, dass die alle fünf Minuten an- und ausgehen.
Ja. Genau. Insofern ist auch dieser Effekt zu beobachten, dass am Fürstengraben Kreuzung Planetarium, also wo die Bibliothek ist, die Ampel geht ja auch abends aus, so gegen 10 oder sowas.
Ja.
Das also wirklich vom Verkehrsfluss mit abhängig.
Oder? An der Stelle sind es reine Betriebszeiten. Ach, also die ist nicht verkehrsabhängig geschaltet an der Stelle. Weil die Hauptgefahrenquelle, also wobei die Gefahrenquelle nicht, aber ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Hauptgefahrenquelle sind die Studenten, aber das ist in dem Fall Fall nicht so. Dadurch, dass sehr, sehr viele Studenten natürlich in die Bibliothek wollen, sieht man auch, wenn man sich tagsüber dort in der Nähe aufhält, die Kreuzung ist ja immer belegt von Leuten. Also wirklich sind ja unglaublich viele. Und die können natürlich gar nicht auf Dauer überhaupt nicht gefahrenlos die Straße queren. Und deswegen ist die halt in der Hauptzeit an und in der Nacht gehen natürlich relativ wenige in die Bibliothek. Im schlimmsten Fall kommt man von der Wagnergasse zurückgelaufen.
Das stimmt. Also hier ist es ja so, die Bibliothek schließt, glaube ich, 22 Uhr.
Ja.
Das ist sozusagen, und da wird wahrscheinlich der letzte Schwung dann nochmal rausgekehrt werden. Und danach ist, glaube ich, auch Ruhe. Also wenn ich mal auch nach 22 Uhr da an der Kreuzung langfahre, ist die quasi tot.
Somit ist der Grundsatz, dass man eine Ampel an dieser Stelle installieren muss, ist zu dieser Zeit nicht gegeben. Und deswegen kann sie abgeschaltet werden. Dann sind ja immer noch Verkehrsschilder da, dass man auch weiß, was Hauptstraße ist und rechts vor links. Auch wenn, das sind immer ganz interessante Beispiele. Wenn jetzt größere Knotenpunkte ausfallen, aus welchen Gründen auch immer, dann bekommen sehr viele Leute nicht mit, dass es dort eine gewisse Vorfahrtsregelung gibt. Also es sind ja, die Verkehrsschilder sind ja trotzdem immer da.
Ja,
ne? Es gibt ja immer eine Rückfallebene. Es ist ja nicht so, dass man dann völlig auf sich gestellt ist, sondern der Gesetzgeber übernimmt da ja schon einen großen Teil für einen. Aber an größeren Kreuzungen, wo man dann, sag ich mal, wo auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gefordert ist, die Fischergasse, was ja hier eine der größten Kreuzungen überhaupt ist, die ist ein sehr schönes Beispiel. Die Hauptverkehrsrichtung ist vom Roten Turm kommend auf die Schnellstraße fahrend. Schnellstraße ist es nicht mehr, es ist ja noch eine zweispurige Bundesstraße. Aber viele Leute nehmen an, dass wenn man vom Steinweg kommt und links abbiegt auf die Stadtroder Straße, dass das die Vorfahrtsstraße ist, was aber nicht der Fall ist. Deswegen ist da dieses rote Dreieck.
Ja.
Aber weil wir hatten halt schon öfters den Fall, wenn die Anlage dann doch mal ausgefallen ist, Das versteht keiner, wie das an der Kreuzung funktioniert. Da guckt auch keiner nach den Schildern.
Gibt's da
phänomenal.
Gibt's da Polizeieinsätze, dass die dann, ich sag mal, die weiße Maus?
Also an schwierigen Kreuzungen wird das teilweise gemacht. Wir hatten das auch schon an der Fischergasse, was ja wirklich ein schwieriger Knotenpunkt ist.
Genau.
Man hat natürlich die Arme größtenteils zweispurig ausgebaut, querende Fußgänger, zusätzliche Abbiegespuren mit Verkehrsinseln. Das ist alles ein bisschen schwieriger. Und Da hatte sich ein Bürger einfach so mitten auf die Kreuzung gestellt und hat angefangen, den Verkehr zu regeln. Und da hat es natürlich nicht lange gedauert, bis die Polizei da war, den natürlich dann des Platzes verwiesen hat und dann haben die natürlich die Regelung übernommen.
Ja.
Aber wie geht es dann weiter? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja quasi ein Eingriff oder vielleicht ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist. Was der Bürger dann macht und dann.
Ja, na sicher. Ich denke nicht, dass das dem bewusst war.
Ja, ja, genau.
Wir sind für die Ampel ja zuständig. Wir können aber natürlich dann nicht einfach andere Bürger anweisen, dass sie da weggehen sollen, dass sie das lassen sollen. Da war sich seiner Sache halt auch sehr sicher.
Unter Umständen hat er auch irgendwie Erfahrung oder irgendwas.
Ja, vielleicht war er früher Volkspolizist, weißt du, wenn man sein altes
Wissen hat. Die Möglichkeit ist ja da.
Denn das soll auch gar nicht ohne sein. Also das muss kognitiv wahnsinnig stressig sein, so ein Ding
Verkehr also auf solche. Die Polizei großen wechselt sich auch relativ oft dann ab.
Ja, aber also ich würde gerne nochmal zurück zu der Kamburger-Altenburger Straße kommen, weil ich glaube, da kann man nochmal, also die haben wir jetzt ein bisschen gut eingeführt, die Straße, und jetzt, also das ist der eine Gedanke, der mir so noch im Kopf rumschwebt, es könnte jetzt sein, das ist die Ampel 3, 4, 5 Jahre in Betrieb und die Unfälle sind zurückgegangen. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, es gibt keine Unfälle mehr, ich baue die Ampel wieder ab, weil sozusagen der Grund ist ja weggefallen, warum es die Ampel gab.
Naja, also, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, die Ampel funktioniert relativ gut.
Ja, genau. Aber gibt es dann sozusagen so eine Art Regulierungsmechanismus, dass man jetzt sozusagen in der Tat mal auf die Idee kommt und sagt, okay, jetzt gibt es keine Unfälle mehr und ja, ist die Ampel noch notwendig und baue ich die ab oder bleibt die Ampel dann für den Rest des Universumslebens da dort stehen?
Na, das kommt drauf an. Wenn sich der Verkehr verringert, wird ja quasi auch wieder der Grund einer Lichtsignalanlage entfallen.
Okay.
Also wenn jetzt, sagen wir mal, die Wiesenstraße als Bundesstraße dann ausgeführt wird und dann irgendwann weiterführend ist nach Postendorf und das Himmelreich vielleicht dann auch nicht mehr über die jetzige Straße aufbiegt, sondern halt über die Wiesenstraße fährt, dann würde ja dort der Verkehr prinzipiell komplett zusammenbrechen.
Ja.
Und da müssen wir dann sich halt anschauen, wie viele Leute da sind. Und gegebenenfalls kann es auch sein, dass die dann für eine gewisse Zeit abgeschaltet wird. Und wenn das dann auch noch erfolgreich ist, dann kann man die auch wieder zurückbauen. Ähnlich ist es ja zum Beispiel passiert am Muschweg, quasi am Mediamarkt.
Ach, ja, genau.
Genau, vor Mediamarkt.
Mediamarkt,
genau.
BMW.
Mercedes.
Mercedes.
Genau. Also auch mal an der Autobahn, also in Lübbe da dahinter.
Genau, genau.
Okay, da
also beim
bin Autos, ich nahezu nie. Also da.
Beim Auto aus Scholz. Gegenüber ist ja der Mediamarkt. Und da war ja auch eine Lichtsignalanlage installiert und die war auch relativ erfolgreich, bis dann die Brücke über die Autobahn fertiggestellt war. Und dann ist natürlich der Verkehr, der hintenrum über Lobe da reingefahren ist, immer weniger geworden. Dann hat man die natürlich noch eine gewisse Zeit oder eine ganze Zeit im Betrieb gelassen und irgendwann hatte man dann halt auch mal geschaut, der Verkehr ist dort so gering, wir probieren die einfach jetzt mal auszuschalten. Da wurden dann auch keine Unfallhäufungen festgestellt. Und dann hat man die noch ausgeschaltet, sogar einige Zeit, wenn nicht sogar mehrere Jahre noch stehen lassen. Und also halt, dass man so für einen Notfall, was weiß ich, dass die Brücke gesperrt wird oder aus irgendwelchen Gründen auch immer, dass man dann noch auf die zurückgreifen kann, beziehungsweise dass man halt probiert, dass selbst wenn solche Vorfälle sind, dass man das nicht macht und dann guckt man halt, wie sich der Verkehr verhält. Wenn es dann auch keine Auffälligkeiten gibt, dann kann man die zurückbauen. Selbiges ist auch an der Lichtsignalanlage 1 weiter passiert. Das Betonwerk ist dort.
Ja.
Da war ja so ein kleiner Fußgänger, der hat dann zu dem Bahnsteig eigentlich mal geführt. Da hat man auch mal nachgeschaut. Am Tag, naja, melden sich da vielleicht 40 Fußgänger an oder so, oder 50. Und dadurch, dass der Verkehr dort nicht so, dass die Stelle nicht so stark frequentiert ist, ist natürlich der Sinn für eine Ampel in dem Fall nicht mehr gegeben.
Interessante Frage, was mich schon lange beschäftigt, am Volkshaus, hinterm Volkshaus, die Ampel ist relativ häufig auch mal aus, auch in der Hauptverkehrszeit.
Ja.
Ist das auch so ein Test? Ist das auch so ein bisschen?
Welche meinst du?
Genau.
Was ist denn hinterm Volkshaus?
Für dich? Also Lutherstraße.
Also die 4-Seitenkreuzung.
Genau, diese 4-Seitenkreuzung.
Da hat sich halt auch gezeigt, dass der Verkehr sich verringert hat und dass die Ampel tagsüber eher blockierend wirkt.
Ja.
Und deswegen ist die nur in der Hauptverkehrszeit an, also der Berufsverkehrszeit. Den Rest vom Tag ist er aus.
Ah. Was heißt Berufsverkehrszeit? Was sind das für Zeiten dann?
Na, das 7 bis 9 und ich glaube so 15 bis 17.
Okay.
Selbiges ist zum Beispiel auch an der Salbahnhofstraße, Käthe-Kollwitz-Straße. Also quasi die Ampel, die direkt am Gefahrenabwehrzentrum ist, sondern die 1 weiter Richtung Planetarium. Die ist jetzt auch nur noch in der Berufsverkehrszeit an, wobei es bei der sogar so ist, dass das nur früh ist, zwischen 7 bis 9 und den Rest vom Tag ist er aus.
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Genau, aber halt auch, weil der Verkehr ist dort so gering, dass die Ampel mehr blockierend wirkt als zur Sicherheit oder zur Verflüssigung.
Ich renne wieder zurück zu der Kamburger-Altenburger Straße. Weil dort ist es ja so, dass die quasi nach sozusagen der Anzahl der Autos an- und abgeschalten wird. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also es gibt Schaltgebiete, die werden überwacht. Da sind mehrere Detektoren, also nicht nur direkt an den Ampeln, sondern auch ein Stück weiter weg von den Ampeln installiert. Mhm. Weil an den Ampeln kann man ja selber nur die aufstauenden Fahrzeuge messen, den Verkehrsfluss. Ja, das wird dann im Endeffekt durch den Verkehrsrechner analysiert. Der schaltet dann das jeweilige Gebiet an, beziehungsweise aus oder halt den anderen Signalplan.
Also wird es wirklich dann vom Verkehrsfluss abhängig, es wird mitgezählt ja. Und dann, ja, der Zähler, wenn der so 500, 800 Meter davor ist, wie kommt das zur Ampel? Also blöd gefragt jetzt, es sind Kabel gezogen, ja. Wird da genau. Per WLAN gefunkt, kann ich nicht.
Nee. Das
Bluetooth.
Ist ja. Okay. Nee, solche neumodischen Techniken gibt es zwar vereinzelt, aber meistens, also, sag ich mal, in fast allen Fällen ist es verkabelt. Also ich muss auch dazu sagen, für die Hacker Interessierten, es ist auch ein dediziertes Netz. Also ich habe keine Anbindung zum Internet.
Okay.
Und da wird es natürlich schwierig, von außen erstmal reinzukommen.
Denn das ist ja im Sinne der Sicherheit entscheidend.
Genau. Ja, wobei man fairerweise dazu sagen muss, also das, was mir fällt immer der Film Hackers ein, die haben sich ja problemlos auf den Verkehrsrechner gehackt und haben dann alle Seiten der Kreuzung auf grün geschaltet und da sind ja die Leute alle ineinander gefahren und dann konnten sie entkommen. Das sind Sachen, die funktionieren nicht. Also selbst wenn man sich jetzt irgendwie in das System hineinbringen könnte, kann man die Anlagen nicht so weit umprogrammieren, dass alle Seiten auf einmal grün zeigen. Das ist technisch nicht möglich.
Ja. Liegt es, wir hatten ja quasi zum einen geklärt, also wenn jetzt viele Unfälle an so einer Kreuzung passieren, dann wird eine neue Ampel errichtet. Ja. Und ja, was für Gründe könnte es noch geben, um überhaupt eine Ampel zu errichten irgendwo oder eine Lichtsignalanlage? Ist es nur Unfall ausschlaggebend oder könnte jetzt der Oberbürgermeister Kraft seiner Wassersuppe sagen, ich will vor meinem Haus eine Ampel haben und da wird eine Ampel hingebaut? Oder ja, irgendwas anderes?
Jetzt sag ich mal, mein oberster Dienstherr, kann er das natürlich anordnen. Die Verkehrsbehörde würde dann dagegen sein und er könnte sich auch prinzipiell auch darüber hinwegsetzen und könnte dann sagen, hier wird eine installiert. Ist natürlich dann aber auch die Frage, es gibt ja immer Regularien und Richtlinien und ganz viele tolle Sachen. Gerade wenn es jetzt um die Straßenbahn geht, da ist es sogar ein richtiges Gesetz. Und naja, ist natürlich dann die Frage, warum er sich über irgendwelche Sachen hinwegsetzt. Das müsste er dann natürlich auch erklären.
Okay.
Also unnötig viele Ampeln wird es in dem Sinne auch nicht geben. Nein. Jede Ampel hat eigentlich einen Grund.
Ja, und prinzipiell, also so vom Grunde her kann man sagen, jener hat sogar relativ wenig Ampeln, auch wenn das einem nicht so erscheint. Aber normalerweise rechnet man pro 1000 Leute eine Ampel.
Aha. Okay.
Ja, und da sieht man in Jena doch noch relativ gut aus.
Wie viele Ampeln haben wir in Jena?
Aktuell haben wir 87.
Okay.
Ja. Deswegen es ist es noch Raum
nach
oben.
Ja, genau. Da könnten noch ein paar Ampeln aufgebaut werden.
Ja. So ungefähr 20 Ampeln, so mal grob überschlagen, sind da noch drin. Also müssen wir uns mal geeignete Plätze überlegen.
Aha.
Richtig.
Aber könnte es jetzt sozusagen andere fachliche Gründe noch geben, eine Ampel zu errichten?
Ja, Sicherheitsgründe natürlich.
Okay.
Selbst wenn jetzt vorher zum Beispiel an der Stelle noch keine Ampel war, ja, die Sicherheitsgründe. Der Jänzigweg ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Da ist ja jetzt die neue Schule entstanden mit 800 Schülern.
Okay.
Neben der POM-Arena. Dort ist ja jetzt auf die Hälfte der Strecke auch noch eine Fußgängersignalanlage mit hingekommen. Weil ansonsten, dadurch, dass dort die Trennwand zwischen Radweg und Straße aufgehoben ist, bietet sich das natürlich als Querungsstelle sehr an. Sag ich mal, die ganzen Kinder, die jetzt mit Fahrrädern kommen, die werden höchstwahrscheinlich nicht bis zur Dammstraße runterfahren, die Straße queren und dann wieder 500 Meter zurückfahren.
Ja. Ja,
die würden alle da drüber fahren.
Ja.
Und das war eines der Gründe, warum gleich an dieser Stelle dann eine Lichtsignalanlage errichtet werden soll. Hat das weniger, um die Autofahrer zu ärgern, mit wir zwischen, sag ich mal, einer Strecke von 800 Metern machen wir noch eine Ampel dazwischen, einfach mal so, sondern es gibt meistens einen Grund dafür.
Ja, ich denke auch, also zumindest für mich war das also sofort ersichtlich, dass eigentlich eine Ampel hin muss, durch diese, was schon gesagt wurde, 800 Schüler mehr, die da einfach Straßen kreuzen oder es werden keine 800 drüber laufen, aber eine Vielzahl.
Ja.
Und damit, also das ist halt auch wirklich eine Ampel, wo ansonsten also relativ zügig auch gefahren wird. Ich glaube, die Straße ist auch 50 freigegeben und ich sag mal, vor der ganzen Schule sind die Autos auch mit 50 da durchgefahren.
Ja,
und es gab auch keinen Grund, da langsamer zu fahren.
Ja.
Und von der Seite her ist die Straße sehr breit. Also für ich habe da kein Problem da, dass da eine Ampel sein muss. Also eher
die ist ja auch, sag ich mal, verkehrsabhängig geschaltet. Sprich, die hat normalerweise ein Hauptrichtungsdauergrün für die Autofahrer. Und die Fußgänger werden rein auf Anforderungen geschalten.
Ja. Und ich hatte mal gelesen, dass die irgendwie so eine Besonderheit hat, dass die quasi keine Wartezeit großartig hat, sondern wenn man oft als Fußgänger auf diesen Knopf drückt, wird die quasi unmittelbar umgeschalten.
Ja, relativ zügig. Das hat ja mehrere Gründe. Zum einen kann man natürlich jetzt gerade von Kindern nur schwer erwarten, dass sie jetzt auf einmal eine Minute an der Stelle stehen. Und wenn man dann noch eine Verkehrszeit erwischt, die, sag ich mal, eher etwas ruhiger ist, dann kann man das schwer vermitteln, dass man halt eine Minute warten soll. Oder was weiß ich, sie kommen vielleicht ein bisschen zu spät zur Schule. Dann ist natürlich der Querungswunsch, wie soll man sagen, stark erhöht. dann kann man halt auch nur schwer vermitteln, dass sie da lange warten sollen.
Ja.
Zum anderen kommt es noch dazu, aktuell ist die Anlage, und das ist auch noch ein kleines Problem, die ist aktuell noch nicht einkoordiniert. Das heißt, die läuft jetzt noch autark und nicht synchronisiert mit den umliegenden Anlagen. Aha. Sprich, die Wartezeit wird sich geringfügig erhöhen, aber nicht viel. Aber es geht dann darum, dass man den Bulk, der entweder an der Karl-Liebknecht-Straße oder unten an der Dammstraße, dass die starten, dass man den nicht nochmal zusätzlich anhält mittendrin, sondern dass man den passieren lässt und den Fußgängern dann erst danach freigibt, beziehungsweise davor, je nachdem, wie man das sehen will.
Okay. Wobei, also ich quere also diese ganzen Stellen momentan meistens früh irgendwie zwischen 7:30 und 8:00.
Ja, und da ist natürlich das meiste
los. Das ist Hauptverkehrszeit. Und was mir aber auffällt, dass seit jetzt Beginn des Schuljahres einfach quasi die komplette, also quasi von eigentlich noch von weiter oben sozusagen nach runter zu den Berg quasi immer nur Stau ist. Und ich beobachte aber gar keine, also meine Erwartung wäre gewesen, dass die meisten dann rechts zur Schule rausfahren und ihre Kinder abladen und wieder reinkommen. Und das ist aber gar nicht der Fall, sondern die meisten fahren quasi geradeaus weiter. Und das war aber in der letzten Zeit nicht so. Und das, also habe ich mich schon gefragt, ob es da irgendwie im Verkehrsfluss Änderungen gegeben hat, weil es wirklich enorm viel mehr Autos sind, die da stehen. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse oder ist das...
Na, das lässt sich schwer sagen. Also wo sich der Verkehr natürlich stark erhöht hat, ist auf der Wiesenstraße, aufgrund der Baumaßnahme, die in Nord ist.
Ja, okay.
Deswegen fahren da relativ viele lang und die Anlagen haben immer eine gewisse Verkehrsabhängigkeit. Sprich, wenn die jetzt aus irgendeiner Richtung relativ viel Verkehr detektieren, können die jeweilige Richtung im Grün etwas verlängern. Beziehungsweise von den anderen einkürzen. Also im Groben und Ganzen muss ich erstmal sagen, die Anlagen laufen nicht völlig willkürlich, sondern die haben immer eine Umlaufzeit. Und in der Hauptberufsverkehrszeit ist die Umlaufzeit 90 Sekunden. Und das kann man sich im Großen und Ganzen vorstellen wie eine Uhr oder noch besser wie ein Stück Torte. Noch nicht wie ein Stück, erstmal wie eine gesamte Torte. Und jeden Verkehrsteilnehmer gibt man halt ein Stück Torte ab. Und prinzipiell, wenn jetzt jemand den Bedarf hat, mehr Zeit in Anspruch zu nehmen, was weiß ich, die Fußgänger, weil es viel mehr Fußgänger sind und die laufen alle ganz langsam, dann kriegen die automatisch ein größeres oder kann man denen ein größeres Stück Torte geben. Dafür werden aber natürlich für alle anderen Verkehrsteilnehmer die Tortenstücke kleiner. Deswegen, worauf ich eigentlich hinaus will, eine Lichtsignalanlage ist immer nur ein Kompromiss. Ich habe ja auch relativ oft mit Bürgeranfragen zu tun, wo man halt an bestimmten Stellen die Ampel eventuell verbessern könnte. Und in meisten Fällen ist es aber so, ich kann das immer nur für ein oder zwei Parteien verbessern und automatisch fallen aber die anderen Parteien hinten runter. Deswegen ist es immer nur ein reiner Kompromiss. Ja. Und es wird nie so sein, dass alle Seiten immer zufrieden sind. Der Nahverkehr möchte seine Beschleunigung haben. Dadurch, durch das 90-Sekunden-Fenster, was weiß ich, wenn jetzt eine Bahn kommt, oder im schlimmsten Fall sagen wir, wir haben jetzt 2-3 Folgebahnen, dann wird das Grünfenster natürlich sehr groß und der restliche Verkehr steht. Und dadurch bilden sich dann Staus. Dann ja, rufen die bei mir an oder melden sich per Mail oder per Mängelmelder oder irgendwie, dass der Nahverkehr zu viele Anforderungen kriegt. Wenn ich das dann umdrehe und vielleicht dem Nahverkehr weniger Zeit geben würde, dann melden die sich bei mir. Mit unserer Bahn stapeln sich.
Genau.
Da ein schönes Beispiel hätte ich zumindest so von der Erklärung, weil das auch eine sehr schöne Kreuzung, die das gut erklärt, wo es auch täglich Stau gibt, ist vor dem Volksbad.
Okay.
Genau, da hat der Nahverkehr eine prinzipielle Bevorrechtigung drin.
Vielleicht nochmal ganz kurz, das wie das jetzt zur Erklärung für die Leute, die das Volksbad nicht kennen. Also ja, das,
der große Busbahnhof.
Genau, also das ist, ja, also auch so, ich muss ein bisschen an die Auswärtigen denken, also das ist nämlich eine recht interessante Kreuzung. Das ist also, sagen wir, die Leute von, die jetzt Jena gar nicht kennen, die werden das Jena-Paradies vielleicht kennen und das ist sozusagen erstmal der Zughaltestelle Jena-Paradies. Das sieht und man genau dann quasi, dann gibt es sozusagen unten drunter quasi die Straßenbahn, die parallel zur Straße läuft, aber auch dann links in die Stadt rein fährt. Also so meine Betrachtungsweise ist immer quasi, ich komme von außen, also von Stadtauswärts, fahre Richtung Stadteinwärts. Und dann hat man eben sozusagen die Straße, die einmal durchgeht und dann wieder von linksseitig dann die Straße, die dann reinkommt. Genau. Und dann ist eigentlich noch, man kann man sozusagen nach rechts durch den Durchgang in den Bahnhof auch mit reinfahren, also zu dem Parkplatz dahinter. Also das kommt ja auch noch dazu. Also das ist auch eine recht sehr interessante Kreuzung eigentlich. Also und ich denke, ich werde das auch mal mit verlinken dann in einem Beitrag, dass man sich das also auch mal vorstellen kann, wie die aussieht. So, jetzt können wir da nochmal.
Genau, da ist zum Beispiel so, wenn ich die Bahn nicht permanent bevorrechtigen würde, dann würden sie sich natürlich dann stapeln, beziehungsweise würden halt mehrere Bahnen hintereinander stehen. Und gerade die Linie Richtung Holzmarkt, da hat die Straßenbahn eine Aufstellfläche von, ich glaube, fast zwei Straßenbahnen. Wenn die dritte da ist, ist natürlich die Kriegkasse vollgestellt und dann kann dort auch kein Verkehr mehr fahren. Ja, deswegen, also wenn ich jetzt Zeit theoretisch wegnehmen würde, dann hat das natürlich wieder Auswirkungen auf alle anderen. Deswegen, es ist immer nur ein Kompromiss. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will.
Ja. Ich meine, hier, das ist eben auch so eine Kreuzung, die ich meist aus der Autofahrerperspektive erlebt habe. Momentan fahrst du nicht mehr so oft lang, aber gerade früh, also ist dann halt wirklich so, dass man sieht, es wird kurz grün, dann kommt die erste Straßenbahn, dann sehe ich aber schon die zweite aus dem Augenwinkel, da weiß ich schon, ich kann meinen Motor ausmachen, kann mir erstmal einen Kaffee holen gehen, ein Stück Kuchen und dann, also das ist, also ich meine, das ist für mich schon einsichtig, dass die da lang müssen, aber sozusagen in der gefühlten Situation, früh waren wir vielleicht irgendwo hin.
Ja, da natürlich. Und hinterm Steuer kommt eben die Zeit sowieso immer viel länger vor.
Richtig.
Deswegen, ich habe, also in den Anfragen geht es dann auch darum, dass die Leute 5 Minuten oder 10 Minuten stehen. Gefühlt gebe ich denen auch völlig recht. Aber in einem 90-Sekunden-Umlauf, wo alle Seiten in 90 Sekunden einmal bedient werden, im schlimmsten Fall kann das unter bestimmten Umständen, an bestimmten Knotenpunkten, kann das auch einmal unterbrochen werden. Aber spätestens nach 180 Sekunden, egal welcher eigenartige Knoten das ist, hat ihr da einmal grün gehabt. Und deswegen kann man 5 Minuten oder 10 Minuten nicht an einer Kreuzung stehen.
Genau.
Also nicht in Jena.
Die Möglichkeit gibt es bei bestimmten Sachen zu bestimmten Uhrzeiten, aber da müsste die restliche Technik ausfallen. Na, wenn die ausfällt, dann bekommt das die Ampel auch mit und dann schaltet die wieder zurück in so ein Programm, wo alle Seiten wieder bedient wird. Also sprich, eigentlich geht das nicht.
Ja, genau. Also es ist ein sehr unwahrscheinliches Ereignis.
Ich denke auch, dass, also was ich so beobachte, vom Gefühl her, ist es schon so, dass man, dass ich manchmal Stunden, Tage an einer Ampel stehe.
Und sicher, gefühlt ist das jeden Person. Gefühlt geht es jedem so.
Ja, also jetzt sozusagen seit einiger Zeit so ein Auto, was automatisch abschaltet und mir die Zeit anzeigt, wie lange der Motor aus ist.
Ach,
und das ist halt, also das deswegen, das siehst du es halt, wenn du an der Ampel stehst und der ist aus. Also, ich sag mal, auch im normalen Berufsverkehr ist es mir noch nie, also es waren immer weniger als 50 Sekunden, wo der Motor aus war. Und deswegen kann ich das jetzt sagen, natürlich mit einfachen Messwerten bestätigt. Das ist natürlich vom Gefühl her, also wenn ich jemals böse anrufen würde, würde ich immer sagen, ich habe mindestens 10 Minuten an dieser Scheißampel gestanden, aber realistisch gesehen, wie gesagt, war es jetzt nie mehr als 50 Sekunden, dass ich sozusagen da mit Motor aus irgendwo gestanden habe. Also ich glaube, diese Ampel da am Paradiesbahnhof ist für mich gefühlt auch eine der nervigsten gewesen, weil das,
die ist, glaube ich, auch insofern schlimm, weil einfach dort der Hauptstraßenbahnverkehr ausgeht.
Es ist einfach, da fahren alle Linien drüber.
Genau. Ja. Genau. Aber es ist eben auch so, was mir also wieder gefühlsmäßig aufgefallen ist, wenn die Straßenbahnen weg sind, hat man dann auf einmal auch sehr lange Grün als Autofahrer. Also dann sozusagen ja, irgendwann ist dann mal wirklich sozusagen so eine ganz lange Grünphase, wo dann das alles auch dann mal abfließt. Es sei denn, also was sozusagen wieder anders ist, ist sozusagen dann die von, wenn man abends von Stadt auswärts nach Stadt einwärts fährt, dann hat man ja quasi zum einen den Verkehr, der dann von links kommt, der sozusagen die Kreuzung zumacht, und dann ist es ja auch sozusagen dann, ich sag mal, fast bis zum Anger, glaube ich, ist dann quasi Stau. Also das ist quasi dann der ganze Stau, und das zieht sich vom Kreisverkehr mindestens quasi einmal durch die halbe Stadt.
Und da ist auch so, wenn man der Richtung, also vom Winsala kommt, Richtung Fischergasse, wenn man der dann auch ein sehr, sehr langes Grün geben würde, bringt das keine Vorteile.
Richtig.
Weil der Eisenbahndamm ist zugestaut, also Anger, Eisenbahndamm, und Richtung Volksbad geht es ja dann weiter, und das ist alles zu. Und wenn man jetzt allen da Grün gibt, dann stellen die nur den jeweiligen Knotenpunkt zu, dann können die anderen nämlich auch nicht mehr fahren. Beziehungsweise an der Stelle sieht man auch schön, es gibt ja immer wieder Kraftfahrzeugführer, die entscheiden sich dann doch zu fahren, damit sie halt mitten auf die Kreuzung kommen. Und stehen aber dann auf den Gleisen. Und dann kommt die Straßenbahn. Und die steht dann auch nur da und klingelt. Ne?
Ja, genau.
Und sag ich mal, das ist genau. Schwierig an der Stelle.
Aber was hier auffällig ist, gerade bei dieser Strecke, dass sozusagen, aber dann am Anger, dieser Stau sich in Luft aufgelöst hat, ist der weg.
Ja, das ist, sag ich mal, auch eines der Hauptknotenpunkte, wo die B88 und die B7 aufeinandertreffen.
So, da wäre jetzt sozusagen meine naive Frage, könnte man da sozusagen die Ampelschaltung nicht verlängern, dass sozusagen dort der Verkehr sozusagen aus der Nachmittagsrichtung dort schneller abfließt, und würde das eventuell dann mehr Entlastung auf dieser ganzen Strecke bringen? Oder also hat man das mal ausprobiert, wissen Sie da was? Oder ist das
prinzipiell, die hat ja mehrere Schaltprogramme und da gibt es auch sowas wie stadteinwärtig, stadtauswärtig und Normalverkehr und ganz viele Sachen. Aber prinzipiell, wo sollen die Leute hin? Also, Richtung Spittelplatz wird es dann schon, also Richtung Gefahrenabwehrzentrum, Spittelplatz nach Jena Nord wird es schwierig. Links abbiegen zum Lutherplatz und Richtung Apolda fahren, ist, sag ich mal, der Aufstellraum auch stark begrenzt. Wenn man dann Richtung Wiesenstraße fährt, wo aktuell sehr viele lang, da ist aufgrund der nächsten Ampeln auch alles begrenzt, wobei die Ampeln sind nicht der Grund in dem Sinne, dass das eingebremst wird, sondern es ist zu wenig, wie soll man sagen, Straßenkörper da für zu viele Autos. Das ist ein Problem, das können natürlich die Ampeln nicht lösen.
Ja.
Die können das halt nur versuchen, ein bisschen zu regulieren, dass halt nicht alle dann in der Stadt wüst stehen, sondern dass man das da ein bisschen, wie soll ich sagen, geschachtelt oder reguliert den Verkehr dann zulässt.
Woher weiß denn, also wir hatten es jetzt schon immer, woher weiß eine Ampel, wie viele Autos, ob jemand da ist, was hängt so an der Ampel als Technik dran?
Genau, da können wir vielleicht wirklich mal zum Aufbau dieser Lichtsignalanlage kommen. Das ist schon der spannende Teil.
Ja. Ich würde vielleicht erstmal mit dem internen eigentlichen Aufbau des Steuergerätes anfangen. Also im Großen und Ganzen teilt sich das eigentlich auf in eine Art Grundprogramm und in die Signalsicherung. Also das wäre jetzt erstmal nur der Softwareaufbau. Es sind aktuell 3 Prozessoren verbaut. Der eine ist für das Grundprogramm zuständig, sprich da laufen, wann die Ampel angeht, welche Jahresschaltzeiten sind, die Kommunikation mit dem Verkehrsrechner, das aktuelle Schaltprogramm und etliche andere Sachen, die prinzipiell wichtig sind, aber jetzt nicht, wenn sie mit der falschen Zeit startet, ist das jetzt, sag ich mal, kein Weltuntergang. Und dann gibt es die Signalsicherung. Die hat dann 2 weitere Prozessoren, die sich gegenseitig überwachen. Sprich, wenn einer ausfällt, macht nicht der andere weiter, sondern der andere kriegt das mit und sagt, hier ist was ausgefallen, und schaltet dann die Anlage ab. Das geht sogar so weit, bei den älteren Geräten war das so, da waren 2 unterschiedliche Prozessorarchitekturen verbaut, also einmal von Harvard und einmal von Neumann-Rechner, um Hardwarefehler auszugleichen. Okay. Nicht, dass sich der eine aufhängt aus irgendeinem Grund und der andere macht dann fleißig mit. und dann steht ja im Endeffekt das Bild. Das darf nicht passieren, deswegen wurden halt damals 2 unterschiedliche Architekturen verwendet. Jetzt ist das nicht mehr so, jetzt werden 2 gleichwertige genommen. die überwachen sich aber trotzdem gegenseitig. Das heißt, die machen die Kommunikation mit der Außenanlage. Mhm. Da nutzen wir in Jena zwei verschiedene Systeme. Einmal ein zentrales und einmal halt das Gegenteil davon, ein dezentrales System. Mhm. Beim zentralen System sind die Lampenschalter, also all das, was die Farben draußen schaltet oder steuert, in dem Steuergerät selber verbaut. Und es gehen nur noch einzelne Kabel an die Signalgeber. Und bei dem anderen System ist halt ein Bussignal, was in die Außenanlage reingeht. Und jeder oder fast jeder Signalgeber hat dann ein eigenes Modul, was dann die einzelnen Farben steuert. Das hat den Charme, da entfällt wartungstechnisch sehr viel Aufwand, weil das ein sehr ausgeklügeltes System ist. Und zwar, die arbeiten da mit ein paar schönen Tricks. Die Telegramme, die immer an die Module in den Signalgebern geschickt werden, da ist immer ein falsches Telegramm dabei. Mhm. Der muss dann antworten mit hier, ich würde das schalten.
Ja.
Und die Signalsicherung prüft sich damit permanent selber mit einem falschen Telegramm, ob das quasi wirklich falsch ist. Und wenn sie da dann sagt, alles klar, das ist wirklich falsch, dann bleibt die Signalsicherung an und dadurch werden außen die Lampenschalter alle überprüft und die Signalsicherung überprüft sich selber auch.
Was heißt falsch? Ist deine Prüfsumme einfach kaputt oder ist das inhaltlich logisch falsch?
Also, die signalisieren einen Zustand, der eigentlich nicht verriegelt ist. Und zwar, es gibt eine Zwischenzeitmatrix. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt einer bestimmten Fahrt, einem Fußgänger, ein Freisignal gibt, dann kann man dem Autofahrer oder beziehungsweise der querenden Spur nicht, also zum einen zur selben Zeit, grün geben, beziehungsweise erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit darf man dem grün geben. Da gibt es Richtlinien dafür. Ja. Da steht dann auch die Berechnung nochmal drin und es gibt auch tausende von ganz tollen Programmen, die das können. Und danach wird die Zwischenzeitmatrix erstellt. Und da sind Zustände, nicht auftreten dürfen, sind da gegeneinander verriegelt. Und so eine Fehlinformation, beziehungsweise die Lampenschalter, die draußen hängen, die können natürlich, mit der Zwischenzeitmatrix können die nichts anfangen, die können nur gewisse Farben darstellen. Und das falsche Telegramm, was mit hingesendet wird, da sendet das Modul zurück, alles klar, mache ich. In dem Fall muss dann die Signalsicherung im Gerät anspringen und sagen, nee, das darfst du nicht, ist falsch.
Okay.
Und dadurch überprüft sich die Signalsicherung permanent selber und gleichzeitig wird überprüft, ob die Module außen das auch signalisieren würden.
Ja, das heißt, es kommt dann ein drittes Telegramm hinterher.
Ich glaube, das 16. müsste das sein. Also es sind 15 Module, können immer angesprochen werden mit einem Kreis. Und das 16. Ja, ist quasi das falsche Telegramm.
Ist das falsch? Genau, und da kommt dann greift dann die Anlage schnell ein und sagt, mach's doch nicht?
Nee, also im Endeffekt auf den Lampenschaltern ist aktuell, glaube ich, ein Altera-Prozessor.
Genau,
installiert. Sag ich mal, die haben auch eine gewisse Intelligenz. Ah, also ist jetzt nicht so, dass der Lampenschalter nur aus Stromtreibern und noch ein paar Widerständen besteht zum Signalisieren von der LED, sondern da ist schon noch ein bisschen Intelligenz mit dahinter. Die müssen ja, sag ich mal, auch mit dem Protokoll arbeiten können.
Ja.
Und müssen ja dann natürlich auch antworten können.
Also ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Also wenn das jetzt dieses Fehlsignal ankommt, da springt irgendeine Sicherung an. Was wäre denn, wenn diese Sicherung nicht anspringt? Also heißt es, dass die Ampel dann irgendwie irgendwas anzeigt, was nie sein darf? Oder?
Nee, das wird durch die Signalsicherung umgangen. Also die Signalsicherung ist dafür zuständig, das richtige Bild auf der Außenanlage zu signalisieren. Und wenn jetzt aus irgendeinem Grund, sei es so ein Modul fällt weg oder eine Rotlampe fällt aus oder jemand macht sich manuell zu schaffen an der Anlage, indem er mit dem Auto so Mast umfährt.
Schöne Beschreibung.
Am Heckelplatz haben wir das öfters. Der Fahrradsignalgeber wird regelmäßig, wie soll man sagen, entfernt durch manuelle Gewalteinwirkung. Da kann ja die Ampel nicht mehr das signalisieren, was sie eigentlich signalisieren sollte.
Ah, okay. Mhm.
Und das wird durch die Signalsicherung wird das überwacht. Und wenn entweder ein nicht regelkonformer Zustand stattfindet, was weiß ich, so ein Modul ist, keine Ahnung, abgestürzt oder die Rotlampen sind, wie gesagt, ausgefallen oder irgendeine Beschädigung ist da, dann bekommt die das mit und schaltet die Anlage binnen von Millisekunden ab.
Okay.
Also auch sowas, was jetzt die von Rechtsanwälten, da habe ich natürlich auch öfters Anfragen, dass die eine Partei halt sagt, ich hatte grün. Und die konkurrierende Spur sagt halt auch, ich hatte grün. Naja, das sind Zustände, die sind nicht realisierbar. Und was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, bei Hackers, bei den älteren Anlagen zum Beispiel ist es sogar so, da ist das auf den EEPROM gebrannt.
Ach.
Und den kann man auch von der Ferne her nicht löschen.
Ja.
Oder neu schreiben.
Ja.
Da sind die Gesetzgebungen drin.
Aber im Vorgespräch hatten wir diesen Fall diskutiert, dass man theoretisch schon Ampeln, also komplett alle auf grün schalten könnte.
Ja, sicherlich. Also wenn man jetzt so eine Ampel neu plant, die muss ja auch irgendwann mal programmiert werden. Und auch den EEPROM muss man programmieren. Und sicherlich könnte man den löschen und kann dann ja so eine Matrix da drauf bauen, wo quasi alle Pforten zur selben Zeit grün haben. Das wäre aber im Endeffekt wie beim Auto. Wenn ich den Motor auf die falsche Seite baue, dann habe ich 5 Rückwärtsgänge und einen Vorwärtsgang. Also sicherlich, das kann man alles machen.
Es fällt wahrscheinlich relativ schnell auf, dass da was kaputt ist.
Also der Verkehrsrechner, der steuert auch die Ampeln nicht aktiv. Also aktiv in dem Sinne, dass der die Grünzeiten vorgibt, sondern die Ampeln arbeiten alle autark. Und worauf ich eigentlich hinaus will, der macht natürlich auch die komplette Statusüberwachung. Ne? Also der fragt die Ampeln ab, beziehungsweise die Ampeln sagen dem Verkehrsrechner, was der aktuelle Stand ist. Und wenn da ein Fehler ist, dann bekommt unsere Bereitschaft auch eine Nachricht. Beziehungsweise wir. Und
diese Kommunikation, das macht dieser erste Prozessor, der in dieser...
Genau, der erste Prozessor redet so mit dem Verkehrsrechner. Der macht so alles, was so, sag ich mal, nicht sicherheitsrelevant ist. Dennoch sehr wichtig, aber nicht sicherheitsrelevant. Das macht der erste. Und die anderen zwei Prozessoren in der Signalsicherung sind nur für die Außenanlage und für die gegenseitige Überwachung zuständig.
Wie redet der mit dem Hauptverkehrsrechner? Ist das ein ganz normales Ethernet mit HTTP oder... ist das super speziell Geheimprotokoll?
Ja, ist DSL. Ja, also wobei, da läuft natürlich noch ein VPN drauf und zusätzlich hat jedes Gerät ein eigenes Zertifikat. Also es sind schon noch ein paar kleine Sicherheitsmechanismen eingebaut. Auch wenn man jetzt den Schrank, sag ich mal, brutal aufbrechen würde und sich versuchen würde, da einzuwählen, ja, da brauchen wir schon ein echtes Zertifikat dafür.
Ja, nee, ich frage auch einfach unter dem, wie viel Einfluss Sie überhaupt haben, wenn Sie sowas programmieren, irgendwas machen. Können Sie dann nur von Siemens für 100.000 Euro das Ding-Modul einkaufen und dann friss oder stirb? Oder ist das wirklich mit Einfluss und Gestaltungsspielraum?
Nee, also es wird ja immer separat für den jeweiligen Knotenpunkt wird ja die Anlage geplant. Und die Signalprogramme, die entwickelt ja ein Verkehrsplaner. Die kann prinzipiell jeder Verkehrsplaner entwickeln. Also da gibt's keinerlei Vorschriften. Und ansonsten gibt's auch mehrere Signalbaufirmen. Das ist es.
Okay. Nee, es ist einfach ja wirklich dann die Freiheit gegeben, auch mal was anderes auszuprobieren, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, alte Technik, neue Technik miteinander zusammenzubringen.
Ja, wo man sicherlich. Dann wobei wir haben ja, aktuell läuft ja das Projekt umweltorientiertes Verkehrsmanagement. Da hat der Kommunalservice einige Fördergelder bekommen. Da werden jetzt sukzessive knapp über 30 Lichtsignalanlagen werden umgebaut von alter Technik, wobei man bei alter Technik, also die haben den, oh Gott, die sind aufgestellt worden, meistens so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Also die haben schon ein paar Tage auf dem Buckel. Und die werden jetzt ersetzt durch neueste Technik. In dem Fall sowas, was ich hier mitgemacht hatte.
Ja.
Ein SEM9. Mit zusätzlicher 1 Watt Außenanlage, sprich so ein Signalgeber hat dann nicht mehr wie früher 20 oder 30 Watt, 20 Watt waren die kleinen Signalgeber, 30 Watt die großen. Die nächste LED-Generation hatte 7 Watt und die jetzige Generation hat 1 Watt mit optischer Überwachung. Also da wird dann nicht mehr innerhalb der Signalkammer der Strom überwacht, ob die LED noch leuchtet, sondern die wird mittlerweile optisch überwacht, damit man halt den Strom halt im Notfall auch noch nachregulieren kann, falls aus irgendeinem Grund doch ein gewisses D-Rating aufweist oder falls er altert oder ausfällt.
Unter Umständen auch bis dahin, dass man Sonneneinstrahlung mit berücksichtigt, also dieses hässliche Problem, wenn die Sonne im Rücken steht und...
Ja, na wobei, das ist bei den aktuellen Signalgebern nicht mehr so gegeben, weil die von Haus aus farblos sind. Mhm. Die Glaslinsen, die hatten ja alle immer eine Farbe, da hatte man ja dann rot, gelb, grün, wenn die Sonne reingestrahlt hat und jetzt gibt sogenannte Phantomlichtblenden, die kann man dahinter bauen, also das sieht man als Verkehrsteilnehmer eher weniger. Genau, die hatten einzelne Farbe und die neuen Kammern, die sind einfach alle grau. Und wenn die Sonne reinstrahlt, leuchten die halt immer noch grau und die LED selber ist farbig.
Um dieses...
Genau, damit man dieses Problem
nicht die
Ampel erleuchten. Genau, damit man genau dieses Problem nicht mehr hat.
Deswegen sind die wahrscheinlich auch einfach jetzt kräftiger oder besser zu erkennen, auch bei Sonnenlicht.
Ja, na sicher, genau.
Also es heißt zu sagen, wenn ich eine Ampel ausschalten will, reicht es zu, eines der drei Lichter irgendwie manuell zum Dysfunktionieren zu bringen.
Nee, in der Richtlinie ist vorgegeben, welche Farben das sind. Meistens, nicht meistens, es müssen die Sperrfarben sein. Sprich, Sperrfarbe. Sprich rot. Alles andere ist ja quasi eine Freigabe.
Achso, okay. Das heißt, also, wenn ich mir jetzt irgendwie einen großen Stein nehme und das Rot kaputt schieße, dann fällt die Ampel erstmal komplett aus.
Ja, das ist, weiß ich nicht, wenn ich bei meinem Nachbarn mit einem Stein die Scheibe einschlage, habe ich ähnliche Ziele, dass halt bei dem dann zieht.
Ja.
Aber vom Grundprinzip her.
Genau. Also entscheidend ist ja eben das Rot, um den Verkehr zum Halten zu bringen.
Genau.
Ja.
Wobei immer, das muss ich vielleicht auch noch mit dazugeben, das wäre jetzt nicht nur Sachbeschädigung, das wäre, denke ich, der kleinste Teil.
Genau.
Das Hauptproblem ist, dass ein schwerer Eingriff in den Straßenverkehr ist.
Genau.
Dasselbe gilt auch für die Leute, die immer auf die, wie soll man sagen, super guten Ideen kommen, die Ampel selber mit Aufklebern zu... bekleben.
Verschönern.
Genau. Dass man dann halt das Cannabisblatt im Grün mit drin hat, was dann halt immer mit signalisiert wird. Da ist gerade das Volksbad oder der Heckelplatz sind dafür die beliebtesten Standorte.
Okay. Kriegen Sie das irgendwie dann automatisiert mit oder dann nur über Mängelmelder, wenn sowas gemacht wird?
Nee, das also zum einen, wenn wir selber dort langfahren, beziehungsweise die Geräte haben natürlich auch relativ kurze Wartungsintervalle, damit man immer sicherstellt, dass das alles problemlos funktioniert. Und ja, ansonsten sicherlich Mängelmelder.
Ansonsten beim Heckelplatz fiel mir nämlich gerade ein, da ist ja auch noch diese Fahrradampel mit an der Seite. Ja. Also das macht es ja auch noch wesentlich komplizierter. Es ist nicht nur die Auto oder die dort zum Teil zweispurigen Autos, sondern eben auch noch die Fahrräder, die geschalten werden müssen.
Ja.
Also auf gut Deutsch sind da 5 Spuren.
Ja, genau. Die Fahrräder sind ja auch noch anders signalisiert als die Kraftfahrzeuge, weil die Fahrräder kriegen nämlich zuerst grün, damit solche normalen Unfälle nicht mehr passieren können. Also das heißt, der Fahrradfahrer fährt los und der Autofahrer, der rechts abbiegt, Da hat dann halt den Fahrradfahrer vor sich und sieht den.
Mhm.
Ja, deswegen, wenn die zur selben Zeit grün haben würden, wird der Autofahrer natürlich losfahren. Im dümmsten Fall sieht er den Fahrradfahrer nicht und nimmt den halt mit. Und deswegen hat sich an der Stelle die Radfahrerampel angeboten. Geht es natürlich auch noch bergauf. Das heißt, der Fahrradfahrer braucht ja auch wenigstens so 2-3 Sekunden, bis er dann in Schwung kommt und auf die richtige Höhe dann aufschließen kann.
Denn wie hinreichend komplex kann so eine Ampel werden? Also was ist denn so in Jena die schlimmste Ampel mit den meisten? Denn schlimm ist ja zum Beispiel auch noch die Straßenbahn, dass sie ja genauso hinzukommt also als Signalgeber. Oder
eine der meisten Kammern hat die Lichtsignalanlage am Lutherplatz. Das müssten glaube ich 96 Signalkammern sein.
Wow.
Ja, also quasi die Straßenbahn, die Fußgänger und was ganz wichtig ist, das wissen viele nicht, die Lichtsignalanlage an der Tretengasse, der Fußgänger, der zum Fürstengraben 6 rüber geht, das ist der zweite Teilkreis vom Lutherplatz. Ach, das ist keine eigenständige Ampel, sondern die gehört mit dazu.
Aha.
An der Fischergasse ist das ähnlich. Ja, prinzipiell, man braucht halt nur ein Steuergerät, um alles zu bedienen. Ansonsten okay. müsste man ja für viele tausend Euro noch ein weiteres Steuergerät kaufen und hätte halt den gesamten Aufwand mit Stromversorgung, müssten wir ja dann auch noch separat wieder machen, wo es dann wieder einen eigenen Anschluss von Stadtwerken geben müsste. Genau, das ist ein anderes Steuergerät. Zusätzliche Detektorkarten, zusätzlicher Verkehrsrechneranschluss mit DSL-Modem und Zertifikat und.
Ja, okay.
Ja, das kann man sich halt alles sparen.
Und da ist die zweite Ampel integriert in die unten
am Unterplatz. Genau.
Fällt nicht auf.
Paradiesstraße ist ähnlich zum Beispiel, die gehört mit zur Lichtsignalanlage Fischergasse.
Aha.
Okay. Das ist auch nur der zweite Teilkreis davon.
Ja.
Also nur. Was natürlich auch schön ist, der Koordinationsaufwand ist dann natürlich weitaus geringer. Sprich, die Pforten sind ja relativ nah an dem jeweiligen Hauptknoten. Wenn man jetzt die Signalprogramme aufeinander abstimmen müsste, hätte man halt zwei Geräte, die losgelöst voneinander arbeiten. Ne? Die müssten wir dann die kommunizieren schon, aber das müsste man halt alles koordinieren. Wenn das natürlich jetzt einfach nur der zweite Teilkreis ist, dann bildet man das in dem Grundsignalplan mit ab und dann ist man fertig.
Genau, also ich will noch mal ganz kurz ein bisschen zurück zu dem Aufbau von der Ampel. Also ich meine, sozusagen, wir haben ja als normale Verkehrsteilnehmer, das, was man sieht, ist rot-grün.
Genau, drei Farben.
Genau, die drei Farben. oder halt nur rot und grün, wenn man Fußgänger oder Radfahrer ist. Und dann hat man jetzt gerade das Ganze mit den Prozessoren beschrieben.
Ja.
Dann werden
Der restliche Aufbau ist natürlich die Hauptplatine, wo die Prozessoren drauf sind. Ja. Und dann gibt es verschiedene Zusatzerweiterungskarten. Sprich, wenn man jetzt Detektoren hat, was wir vorhin schon angesprochen hatten, kurz bestimmte Detektoren hat, gibt es Detektorkarten, sei es für Induktionsschleifen, die quasi über die Änderung der Induktivität Fahrzeuge messen. Da kann ich auch noch was dazu sagen, weil das kann man sogar so weit treiben, dass man die Fahrzeuge klassifizieren kann.
Das wird schon wir auch gerade fragen.
Dann Infrarotüberwachung, Radarsysteme, die halt detektieren, wenn jemand an die Ampel ranfährt. Dann haben wir mittlerweile auch Wärmebildtechnik mit im Einsatz. Das war insbesondere für Radfahrer ist das interessant. Die neuen Fahrräder werden ja mit immer weniger Metall gebaut. Die haben natürlich das Problem, dass die jetzt auf einer Induktionsschleife, dass man die nicht zum Auslösen bekommt. Egal wie sensibel man die einstellt. Ja, da haben wir jetzt aktuell auch Wärmebildtechnik mit im Einsatz. Und die bekommt natürlich sowas immer problemlos mit.
Wie sieht sowas aus? Sind das diese kleinen Kästen oben auf dem Ampelarmen? Oder?
Genau, also zum Beispiel, also an vielen haben wir so eine kleine runde Cooler, die detektieren den Verkehr im Endeffekt Fahrbahn, genau. Das ist eine kleine Kamera, wo man dann wie so ein paar kleine Felder dort mit reinlegt. Und die detektieren dann halt eine farbliche Veränderung da drin. Die Wärmebildkamera funktioniert ähnlich, nur dass die das halt nicht optisch macht, sondern im Infrarotbereich misst. Weil bei optisch hat man ja natürlich immer noch das Problem, zum Beispiel, weiß ich, gab es mal den Fall, dass wenn man jetzt eine Kreuzung hatte, die ist in Hauptrichtung grün geschaltet, sprich nachts zum Beispiel hat die Hauptstraße permanent grün und die Nebenrichtungen reagieren nur auf Anforderungen von zum Beispiel einer Induktionsschleife. Wenn es jetzt zum Beispiel stark regnet, dann kann es sein, dass in der Nacht die Lichtkegel von den Autos genau in den Detektorbereich von der jeweiligen Kamera kommen.
Mhm.
Und somit denkt die Kamera natürlich, oh, da ist jemand. Und da kann es natürlich den Fall geben, dass die Nebenrichtung angefordert wird, obwohl gar keiner da ist. Und das sind halt Effekte, die hat man halt bei einer Wärmebildkamera weniger und bei einer Induktionsschleife noch weniger.
Das ist ja ganz andere Technik.
Genau. Ja, also im Endeffekt die Detektorebene, ne, mit Infrarot, Radar, Wärmebildtechnik ist jetzt auch im Einsatz, Induktionstechnik. Dann gibt es weitere Erweiterungen, halt die Anbindung an den Verkehrsrechner, die Anbindung zum Nahverkehr, die entweder auch mit Induktionsplatten arbeiten oder mit Oberleitungskontakten oder mit Meldetelegramm, dass die Straßenbahn dann halt immer ein Meldetelegramm raussendet, wenn sie eine bestimmte Entfernung zur Ampel hat, dann weiß die Ampel, alles klar, ich muss jetzt in das und das Sonderprogramm schalten oder die und die Dehnzeit mit reinnehmen, damit der Nahverkehr jetzt mit passieren kann. Ja, das sind alles so kleine Erweiterungen, die man dann da machen kann.
Haben Busfahrer eine Fernbedienung?
Jein, der Bus. aber auch nicht alle. Also es gibt viele Busse, die haben das auch nicht.
Ach.
Ich glaube gerade die Überlandbusse, aber bin ich mir jetzt nicht sicher, müssen wir beim Nahverkehr jetzt mal nachfragen. Aber ich weiß, das haben nicht alle. Ähnlich bei der Straßenbahn ist das auch so, da haben das auch nicht alle Bahnen. Insbesondere die Traditionsbahn hat das natürlich gar nicht. Ja. Also die können sich prinzipiell aber ihre Zusatzfreigabe mit diesen Geräten anfordern. Wobei das, soweit ich weiß, aber weniger manuell passiert, ne, sondern mehr automatisch. Ansonsten, die müssten ja dann exakt, was sich bei, je nachdem wie es eingerechnet ist, bei 178 Meter vor der Kreuzung, müssten die dann drücken mit Telegramm absetzen. Ja, das kriegst du ja gar nicht hin.
Ja. Ich beobachte nämlich den Fall einfach in der Lutherstraße, dass wenn der Bus schon sehr weit vorne, also noch an der letzten Haltestelle ist, trotzdem ist der Bus problemlos schafft, bei Grün drüber zu kommen.
Also da läuft dann zum Beispiel so eine Dehnzeit, das heißt, es kann eine Grünphase, also die angeforderte Grünphase kann um die Zeit X verlängert werden. Die Zeit X ist im Endeffekt in der Anlage vorgegeben, also das macht nicht der Bus in dem Fall, ne? Wobei es auch bestimmte Sachen gibt, da meldet sich der Nahverkehr an und wenn er den Knoten passiert hat, meldet er sich wieder ab. Beziehungsweise es gibt dann immer noch mal so eine Zwangslöschzeit, falls das Telegramm nicht angekommen ist, aus welchen Gründen auch immer. Was weiß ich, einer hat seine Mikrowelle ohne Frontgitter angeschaltet oder so und da kann das Telegramm nicht mehr sinnvoll zur Ampel kommen. Gibt es dann so eine Art Zwangsabmeldung, die die läuft dann nach ein paar Sekunden, läuft das ab, dann läuft die Ampel auch wieder normal, damit die dann nicht halt in irgendeinem Bild stehen kann.
Aber ich muss sagen, das erklärt für mich jetzt auch also so einen Effekt, den ich, also ich glaube, insbesondere an der Fachhochschule hin und wieder beobachtet habe, also wenn man auch wieder mit dem Bus statt einwärts fährt, dass, ich sage jetzt mal, vereinfacht gesagt, der Busfahrer drückt seine Fernbedienung, also der Bus löst irgendwas aus, aber aus irgendwelchen Gründen schafft es der Bus aber nicht bis zur Ampel rechtzeitig zu kommen. Also es ist mir immer wieder passiert, dass der Bus sozusagen, also ich das Gefühl habe, dass für den Bus gerade grün wird, aber sozusagen, bevor er sozusagen dann an der Ampel wirklich ist und die kreuzen kann, wird es wieder rot und er muss dann trotzdem warten. Also zumindest ist es vor, ich sag mal, ein paar Jahren so gewesen. Also ich bin jetzt auch längere Zeit nicht mehr regelmäßig die Strecke gefahren.
Also bei gerade an der Fachhochschule ist es so, da hat, wenn ich mich recht erinnere, die Bushaltestelle eine Induktionsschleife sogar drin. Da gibt es natürlich nur eine bestimmte Wartezeit, also Passwort, ne? Beginnt ja dann das Schaltprogramm in der Ampel. Und wenn jetzt durch einen dummen Zufall halt die Leute viel länger brauchen beim Ein- oder beim Aussteigen, dann schafft er natürlich nicht mehr die Zeit.
Richtig.
Da muss er dann halt bis zum nächsten Zyklus warten.
Ja, und deswegen, also das, meine naive Annahme war halt da immer, dass die Ampel so lange grün ist, bis der Bus endlich mal drüber gefahren ist. Also dass der Bus quasi komplett die Ampel blockieren kann und erst sozusagen mit dem Passieren wird es wieder normal. Aber eben auch schon aus der Erklärung jetzt der letzten Zeit ist mir auch klar geworden, das funktioniert so eben doch nicht. Aber deswegen ist es eben auch gut, mal sich Gedanken dazu zu machen.
Und diese ganze Technik, Schaltüberlegung, Planungstechnik ist wirklich lokal an der Ampel vorhanden. Also eben wie jetzt oben, wahrscheinlich sind das immer diese Kästen, die mit in der Nähe stehen, oder?
Ja, das sind, also neben der Ampel steht meistens so ein großer grauer Kasten oder je nachdem, auf der Schnellstraße sind sie jetzt öfters auch in Jena-Farben, wobei man dazu sagen muss, das ist weniger von uns, sondern mehr von den Fußballfans. die hatten mal alle möglichen Schaltkästen, die sie auf dem Weg gefunden hatten, also es waren, egal ob das unsere waren oder die Stadtwerke, hatten alle dann die Jena-Farben gekriegt. Und ja, genau. Das ist der Kasten, der daneben ist und da ist die gesamte Schaltzentrale eigentlich drin.
Aha.
Denn also die funktionieren auch alle autark.
Genau, wenn DSL ausfällt, dann geht es frohfröhlich weiter.
Genau, zum einen das. Also oder falls der Verkehrsrechner, was weiß ich, ein Update kriegt oder abgestürzt ist oder keine Ahnung, irgendwas, dann laufen die Ampeln trotzdem autark weiter.
Kommunizieren denn Ampeln untereinander? Kann Ampel 1 mit Ampel 2 sprechen oder geht das nur über diesen Verkehrsleitrechner?
Nee, das läuft über den Verkehrsrechner. Das wird dort auch in der Datenbank dann reingeschrieben. Also, dass man das komplette Schaltprogramm hat, auch dass man zum Beispiel dann auch nachvollziehen kann, wenn der eine sagt, hier zu deren Zeit hatte ich grün und die Gegenspur hatte auch grün und deswegen sind wir dann ineinander gefahren, was ja ganz klar war.
Genau.
Und die Ampel ist auch definitiv daran schuld. Dann kann man das halt meistens aus dem Verkehrsrechner nochmal rausziehen, kann sagen, also das geht nicht.
Genau,
abgesehen davon würde dann solche Firmen wie, keine Ahnung, Swago oder was quasi die Swarovski-Brüder sind, oder Siemens oder ja. Dresden Electronics oder Signal bei Huber wurde durch Swarco gekauft. Die werden alle pleite.
Genau.
wenn so ein Vorfall weltweit irgendwie bekannt werden würde oder wenn es den geben würde.
Ja. So, mir fällt ja jetzt das Pendant nur die Boeing 737 Max ein, wo man auch festgestellt hat, dass die Software ein bisschen defekt ist.
Aha. Hm. Ja, ja. Da muss man auch das wieder dazu sagen, also die Software ist ja schon seit geraumer Zeit.
Gut abgehangen.
Ja, es ist jetzt keine Neuerfindung, auch nicht, wenn eine neue Gerätegeneration rauskommt. Dann ist die Hardware prinzipiell neuer. Dann gibt es auch eventuell ein paar zusätzliche Features. Aber die ändern die Ampelsteuerung an sich grundlegend nicht. Und das funktioniert auch alles nicht groß anders. Es gibt dann halt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel andere Detektoren nehmen kann. Oder keine Ahnung, eine andere Verkehrsrechneranbindung hat. Das frühere System war halt relativ langsam. Das haben wir auch noch teilweise im Einsatz. Das aktuelle ist, was weiß ich, DSL oder Glasfaser oder sonstige Sachen.
Was heißt eigentlich langsam? Reden wir da über Kilobit oder?
Ja.
Ja, okay.
Also zum Beispiel die alten Anlagen sind angebunden mit, oh Gott.
Wahrscheinlich 9.6 oder sowas.
Ja, und der Gesamtbus ist aber 19.2. Mhm. Das Problem ist aber, es können bis zu 15 Geräte auf dem Bus drauf sitzen und die teilen sich aber dann 19.2 untereinander auf. Und wenn man dann so eine Online-Visualisierung laufen lässt, ich meine, es ist nicht spektakulär, wenn dann im Programm angezeigt wird, welche Seite rot hat, welche grün hat und noch so ein paar andere Zusatzfeatures. Das ist bei einer Anlage, ist das, oder zwei Anlagen, ist das auch noch problemlos zu bewältigen. Wenn man dann mehrere Anlagen auf der Linie hat, dann blockiert sich die Linie natürlich gegenseitig. Und dann kriegt man das natürlich alles nicht mehr visualisiert. Und die Steuerung kriegt man in dem Fall, wobei die Vorrang hat, vor der Visualisierung, also das, innerhalb des Protokolls gibt es immer eine Priorisierung, was dann eher wegfallen kann und was dann halt wirklich relevant ist, was ich Steuerzeiten oder so, dass man ein anderes Signalprogramm schalten will, das hat natürlich Vorrang innerhalb des Protokolls, deswegen wird dann die Visualisierung einfach abgebrochen. Und deswegen kann ich aber halt bei vielen alten Anlagen im Nachgang die Visualisierung nicht aus dem Verkehrsrechner rausholen, weil er keine Kapazitäten oder weil die Datenverbindung keine Kapazitäten dafür hergibt, das alles in die Datenbank zu schreiben.
Und passiert das häufig, dass dann so Anwälte kommen und sagen, sie wollen jetzt wissen, wann welche Ampel grün und gelb und sonst was hatte, oder ist das eher so ein Sonderfall?
Nee, also das kann schon öfters passieren. Prinzipiell, die müssen ja auch erstmal dem nachgehen, was den ihr Kunde in dem Fall gesagt hat. Wenn der eine behauptet halt grün und der andere behauptet, hat auch grün, dann können sie entweder einen Gutachter bestellen, das dann bestätigt, oder die Signalbaufirma selber anfragen. Ich denke, die werden da, vielleicht haben die sogar vorgefertigte Schreiben, das kann ich gar nicht sagen. Beziehungsweise am einfachsten ist natürlich, den anzufragen, der für die Ampeln verantwortlich ist. Und dann fragt hier, die und die Zeit, der und der Zeitraum, ist das da möglich? Und ich sage dann zwar meistens nein, aber die brauchen das ja schriftlich. Na, dann kann man denen halt einen Ausdruck zur Verfügung stellen und noch einen Lageplan dazu, damit sie auch wissen, was die Nummern dazu bedeuten haben. Und dann kann man denen das zusenden, damit die wissen, dass das so nicht stattgefunden haben kann. Also irgendeiner muss lügen. Oder dann, nicht lügen, nicht die Wahrheit erzählen.
Ja, ja, genau. Der hat sich falsch erinnert.
Genau. Genau.
Aber geht es dann so weit, dass sie auch mal vor Gericht aussagen müssen, in irgendeiner Art und Weise, dass sie den Ampelaufbau erklären müssen und irgendwie, oder ist das...
Ja, den Aufbau, das interessiert die nicht. Prinzipiell, zum einen ja, muss die schon. Zum anderen geht es dann mehr darum, dass man dem Richter erklärt, was er jetzt vor sich hat. Also was dieses Bildlein mit diesen grünen, roten und gelben Streifen, was das einem sagt und welche Seite da was ist. Mhm. Okay. Also prinzipiell geht es mehr dass man die Legende da quasi ein bisschen erklärt und denen halt einen Einblick gibt. Nee, um die Funktion oder um ähnliche Sachen, das interessiert ihn nicht.
Okay. Aber wäre es nicht einfach da praktisch, sich diese Arbeit mit den Anwälten auch vom Hals zu halten und konsequent jede Woche Freitag mal einen Datenbankabzug im Internet im Sinne von Open Data abzuladen?
Na, prinzipiell sollte ja irgendwann in die Richtung gehen, gerade beim umweltorientierten Verkehrsmanagement.
Ach, cool.
Sollen dann viele der Daten und auch der Verkehrslage auf dem Open Data Portal abgelegt werden.
Also in dem Bezug muss ich persönlich auch immer wieder sagen, es muss kein Echtzeit sein und das muss auch nicht, ich sag mal, binnen von Tagen, sondern es reicht ja auch, wenn man auf historische Zustände zugreifen kann, um einfach mal sich, also auch Sachen, Verkehrslagen zu analysieren und wie hat sich das dann entwickelt?
Ja, nee, deswegen wollen wir die Verkehrslage dann mit auf das Open Data Portal nehmen.
Cool.
Das wird sogar so sein, dass es nicht nur die historischen Werte sind, sondern das wird dann meistens über 5 Minuten aggregiert, dann wird das alle 5 Minuten dahin gelegt.
Ja.
Also ist schon relativ aktuell dann.
Okay. Genau.
Und deswegen soll es ja auch aufs Open Data Portal, da kann dann, sag ich mal, jeder Nutzer sich selber irgendwas ausdenken.
Genau.
Ja? Also wenn dann jemand denkt, kann dafür eine super App schreiben, wo man das dann visualisiert bekommt, auf der jeweiligen Karte oder irgendwas, oder die Parkdaten von den Parkplätzen oder ähnliche Sachen, wenn man dann da irgendwas machen will. Das wollte man alles auf das Open Data Portal legen. Das Schöne ist nämlich dann, ja, dann kann jeder selber sich irgendwas Tolles ausdenken.
Bis hin eben sich selber nachgucken, wie war denn der oder wie ist so dieser durchschnittliche Verkehrsfluss auf dem Weg, wo ich unterwegs bin und wäre es praktisch nicht vielleicht.
Zum Beispiel.
Also was mich in dem, also fiel mir jetzt gerade ein, auch so in dem Zusammenhang interessieren würde, ist vermutlich eher so eine verkehrsplanerische Frage. Und zwar, also wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem Anger, wo sozusagen nachmittags ganz viel Rückstau ist. Mhm. Das können wir ja vermutlich auch sozusagen an den, erste Frage ist eigentlich, die ich noch vorher hatte, zählen die Ampeln auch den Verkehr mit, den sie detektieren und wird das mit in die Datenbank reingeschrieben?
Also wenn die Induktionsschleife ausläuft.
Also prinzipiell, die zählen natürlich den Verkehr, wobei aktuell zumindest keine Klassifizierung stattfindet. Das ist auch, wenn man nur eine Induktionsschleife hat, ist das natürlich auch schwierig zu klassifizieren. Das geht immer nur in Verbindung mit zweien. Dann kann man zum Beispiel halt herausbekommen, ob es Schwerlastverkehr ist oder also aufgrund des Deltas oder beziehungsweise der Induktionsänderung von den beiden Schleifen zueinander, kann man dann darauf schließen, was für ein Fahrzeug war, ob es halt ein Motorrad war oder ein Auto oder ein LKW. Genau, da findet dann die Klassifizierung statt. Aktuell findet an den Ampeln selber, kann das nicht gemacht werden, braucht auch in dem Sinne nicht gemacht werden, weil das eher für eine strategische Detektierung interessant ist. Jetzt aktuell wird, also meistens die abbiegenden Spuren haben eine eigene Induktionsschleife, allein schon aus dem Grund, damit die das anfordern können. Der Burgerpark ist ein sehr schönes Beispiel dafür. In der Nacht läuft die zum Beispiel auch in Hauptrichtung grün. Das heißt, die Hauptverkehrsstraße vor dem Burgerpark hat in der Nacht ein Dauergrün. Die seitlichen Richtungen sind nur auf Anforderung. Mhm. Und normalerweise kommen ja in der Nacht relativ wenig aus dem Gewerbegebiet oder geschweige denn vom Burgerpark. Ja. Ja. Das ist nur, wenn der Nahverkehr einen Fahrerwechsel hat oder so, weil die sitzen ja auch da hinten, die fahren dann über die Kreuzung. Aber ansonsten ist da keiner. Deswegen läuft die in Hauptrichtung grün zum Beispiel. Genau, die Nebenverrichtungen fordern dann ihre Freigabe an. In dem Fall über eine Induktionsschleife. Die sind aktuell meistens 3 Meter von der Haltelinie entfernt.
Das also sind so diese oder Rechtecke.
Was genau, da genau,
so
genau.
Das ist so trapezförmig. Sie sieht aus, als würde die Straße immer aufgesägt.
Ja, also die Linksabbieger oder die Anforderungsschleifen, die sind meist diagonal ausgeführt. Das liegt daran, meistens an Fahrradfahrern oder halt an kleinen Mopeds, aber eigentlich mehr an Fahrradfahrern. Und zwar, damit die Wahrscheinlichkeit, dass die über eine Ecke von der Schleife fahren, größer ist, weil dort die Induktionsänderung am größten ist.
Okay.
Deswegen halt kann ich auch als Empfehlung geben, nicht in der Mitte von so einer Schleife fahren, also gerade als Fahrrad nicht, sondern immer im Randbereich, im Idealfall über Decken.
Okay.
An vielen Stellen ist es aber auch so, also wir versuchen das eigentlich nicht direkt reinzuschneiden, sondern eigentlich gleich, wenn die Straße erneuert wird, unten in den Binder reinzulegen. Dadurch halten die Schleifen auch weitaus länger. Deswegen sieht man das nicht immer, dass da eine Schleife ist. Aber ich habe jetzt halt an vielen Stellen, gerade an den Stellen, die wir mittlerweile im Zuge des umweltorientierten Verkehrsmanagements umgebaut haben. Und da ist es halt so, dass die, dass es jetzt mehr Anforderungsspuren gibt, dass die Hauptrichtung halt eher grün kriegt und der restliche Bereich auf Anforderungen läuft. Das Schwierige ist natürlich, wenn jetzt die Kraftfahrzeugführer nicht bis zur Haltelinie vorfahren, sondern weil es angenehmer ist, im Auto zu sitzen, schön angelehnt und halt, sag mal, 5 Meter, 6 Meter von der Kreuzung noch wegzustehen, dann sieht die Schleife natürlich nichts. Ne? Und dann wartet man natürlich auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Genau, in dem Fall ist es möglich, natürlich auch 5 oder 10 Minuten an der Kreuzung zu stehen. Denn die weiß ja nicht, dass ja jemand da ist.
Ja, ja.
Deswegen kann ich halt auch empfehlen, also wirklich immer bis zur Haltelinie zu fahren.
Aber was mir da gerade einfällt bei dieser, sozusagen bei der Ampelhöhe, das ist, welche Straße ist das? Die nach Weimar rausgeht, Fürstengraben?
Am Anfang ist Fürstengraben.
Genau, dort war das alte immer grün ist quasi. Also wenn man dort sozusagen von unten von der Bibliothek hochkommt und dann Richtung Läuterergraben abbiegen will, nach links. Da hängen sozusagen an, also die Ampeln sozusagen so unglaublich hoch, dass man eigentlich
Die ist wirklich sehr schwierig. Und das gebe ich zu. Deswegen, an der soll das auch im Zuge des Umbaus jetzt, soll auf die linke Seite auch noch ein Mast mit installiert werden. Hm. Weil ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, wenn die Sonne günstig steht, dann sieht man halt nicht mehr den Signalgeber, sondern sieht nur noch die leuchtende Sonne. Ich kann auch nicht genau sagen, warum das damals so installiert wurde. Ich habe halt auch ein ganzes Stück später angefangen, beziehungsweise ursprünglich haben die Lichtsignalanlagen der Stadt selber gehört und die wurden dann irgendwann an den Eigenbetrieb Kommunalservice übergeben. Ich bin mir sicher, sag ich mal, es wurde sich dabei auch was gedacht, aber es erschließt sich mir nicht. Im Zuge jetzt, wie gesagt, des umweltorientierten Verkehrsmanagements wollen wir auch auf die linke Seite einen Mast, wollen wir dort einen Mast mit errichten, damit genau dieses Problem gelöst wird. Der Lichtsignalanlage Weigelstraße, also quasi eins weiter unten an der Tulp, da haben wir das ja mittlerweile schon gemacht. Da gab es, wenn man jetzt von der Dammstraße kommt und auf der links- bzw. geradeaus Fahrerspur steht, gab es auf der linken Seite keinen Signalgeber.
Stimmt. Und was mir da, also ich habe mir auch hin und wieder mal so Gedanken gemacht, wie man das aufbauen kann. Und was mir da aufgefallen ist, dass ich kaum in Deutschland so Ampeln sehe, die quasi auf der anderen Seite der Kreuzung stehen. Also das hat man in anderen Ländern manchmal, dass man sozusagen nicht sozusagen die direkt an der Haltelinie quasi die Ampeln hat, sondern quasi auf der anderen Seite. Ja. Ist das quasi generell gar nicht erlaubt, sowas zu machen? Oder gibt es da irgendwelche besonderen Hürden? Weil gerade dort an dieser oberen Ampel wird sich aus meiner Sicht anbieten, ich sag mal mehr oder weniger so ungefähr kurz vor der Fußgängerampel, da noch die Linksabbieger-Ampel zu machen, weil da gucke ich quasi so direkt als Linksabbieger auch drauf.
Nee, also da müsste ich jetzt in der Norm mal gucken, ob es da Möglichkeiten gibt. Prinzipiell ist natürlich hier auch die Frage, es gibt ja ein allgemeines Bild, wie es in Deutschland aufgebaut ist. Ja. Und wenn man dem jetzt natürlich entgegengesetzt arbeitet, dann ist natürlich auch, weiß ich nicht, müsste man gucken, ob die Akzeptanz dann auch gegeben ist.
Ja, okay. Und,
weil aktuell hat man es auch in Jena, gibt viele Stellen, dass die Haltelinie ein Stück weiter vorgezogen, vor die Ampel. Hermann-Lönz-Straße, Mühlenstraße oben. Ein schönes Beispiel dafür. Da ist die Abbiegung nach Lichtenhain. Und links abbiegen kann man in die Mühlenstraße. Und die Haltelinie ist aber vor der Kreuzung. Da ist sogar rechts ein Schild mit bei Rot hier halten. Da hält aber keiner.
Okay.
Die fahren trotzdem alle bis zur Ampel.
Okay.
Deswegen wäre die Frage, wenn man jetzt das Signal relativ weit wegstellt, weiß ich nicht, wie das insgesamt dann halt aufgenommen wird.
Aber dort könnte es auch klappen am Heinrichsberg, weil man da ja auch einen Pfeil reinsetzen kann. Dass man so langsam die Leute dran gewöhnt.
Ja, wobei gleich daneben ist dann halt auch der Fußgänger. Da müsste man gucken.
Aber es ist wirklich ein Phänomen. Von Frankreich her ist es wohl so, dass eben echt auf der anderen Seite nochmal die Lichtsignale wiederholt sind.
Ich hatte in Hamburg war ich da, glaube ich. Da habe ich auch Phänomene gesehen. Echt? Die Signale für die Radfahrer, die waren nicht an den Masten direkt befestigt, sondern da gab es welche, da war wie so eine Art 1 Meter Ausleger dran. Und wenn man nicht genau aufgepasst hat, ist man halt dagegen gerannt.
Aha.
Und sag ich mal, ich würde das halt eher als schwierig empfinden, aber anscheinend ist die Akzeptanz in Hamburg zumindest dafür da.
Aha.
Hannover.
Vielleicht hat man damit auch andere Probleme noch gelöst.
Ja,
Aufmerksamkeit
erzeugen. Genau, das kann auch sein. Deswegen, das ist schwierig.
Also gibt es
das
noch...
Das ist auch, wahrscheinlich städtespezifisch ist das auch noch verschieden.
Ja,
müssen wir theoretisch probieren. Also gucken, ob es prinzipiell einigermaßen zulässig ist.
Ja, das wäre interessant.
Und halt wenigstens so ein bisschen dem Stand der Technik entspricht, dann wäre das ein Versuch.
Ich hätte noch eine Frage. Zu DDR-Zeiten gab es statt einwärts diese Anzeige, wie schnell man fahren durfte, auf Höhe des Stadions.
Ja.
Genau.
Das war fetzig.
Ja, richtig.
Können wir mal probieren, wie schnell man da...
Es hat ja nicht gemessen, sondern sie hat ja angezeigt, wie schnell du dort fahren solltest bis zur nächsten Ampel, damit du...
Ich dachte, das zeigt die Geschwindigkeit.
Nee, die Geschwindigkeit der grünen Welle ist das.
Das Fetzige war ja, es änderte sich. Also die hat ja umgeschaltet, die hat ja 70, 60 auch angezeigt. Genau. Gibt es solche Technik heutzutage noch oder... Also eben so ein Steuerungs- und Hinweisgeber.
Also prinzipiell, wir sind auch drauf und dran, ähnliche Sachen oder ähnlich fortschrittliche Sachen, wobei es jetzt schwierig ist, ne, wenn man jetzt von der Technik aus DDR-Zeiten spricht und dass man dann auf der anderen Seite sagt, solche fortschrittlichen Sachen. gerade im Zuge der Errichtung des Parkleitsystems sollen ja auch auf die Stadtrother Straße solche sehr großen Monitore mit, wo dann zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Sachen draufstehen von der Innenstadt, seien es Feste oder aufgrund, weiß ich nicht, irgendwelcher Verkehrsstörungen, jetzt lieber rechts abbiegen oder irgendwas ähnliches. Ja, um wieder auf das Geschwindigkeitsschild zurückzukommen, sowas Direktes ist aktuell nicht geplant, weniger weil das technisch nicht machbar ist, sondern...
Also ist es juristisch zulässig, dass man...
Ja, prinzipiell ist ja eine Geschwindigkeitsempfehlung.
Das wäre ja nur so ein blaues...
Wäre schwierig, kann ich gar nicht sagen, ob das überhaupt abgebildet werden kann. Also ich weiß, in Autos... gibt es mittlerweile eine ähnliche Technik, die im Norden Deutschland ausprobiert wird, wo dann halt die Ampelzeit zum Beispiel mit an das Fahrzeug kommuniziert wird. Da sieht man dann halt, wann die Ampel auf grün umschaltet. Ne? Und da weiß man dann halt, alles klar, ich brauche jetzt zur nächsten Kreuzung nicht zu hetzen, sondern ich kann in Ruhe hinkolonnen, um mich da einzusortieren. Ja, aber wie man das jetzt, sag ich mal, als Verkehrsschild direkt den Leuten noch visualisiert.
Witzig ist ja eben, dass es das zu DDR-Zeiten gab.
Ja.
Wobei
gab es auch viele grüne Pfeile, die nur Leute, sag ich mal, aus dem östlichen Teil Deutschlands verstehen.
Ja, für wahr.
Ja, und dass man da halt vorher anhalten muss und nicht gleich direkt drüber fahren muss.
Herausforderung, richtig, ja. Aber ich glaube, das ist eben auch etwas, womit man den Verkehrsfluss, wie eben auf der Stadtrother Straße,
besser regulieren kann. Das ist richtig. Wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, also der Verkehr hat sich natürlich schon gegenüber, vor 30 Jahren doch schon stark erhöht.
Definitiv.
Jetzt ist halt so, jetzt kommen auch aus den Seitenstraßen viel mehr Leute. Deswegen muss ich denen auch zusätzlich Zeit geben. Und das sind wir wieder bei dem Kuchen. Früher waren die Hauptkuchenstücke auf der Stadtrother Straße. Und was ganz wichtig war, da war auch keine Straßenbahn. Gerade am Stadion wird relativ viel auch über die Straßenbahn reguliert. Zum Beispiel der stadteinwärts fahrende Linksabbieger, der Richtung Stadion fahren will, der kann durch den Nahverkehr bis zu zweimal gesperrt werden. Das kann dann natürlich auch relativ fix passieren, dass er dann auf der Geradeausspur mitsteht. Ja, deswegen, das sind so Zwangspunkte, die jetzt entstanden sind, die es früher halt alle in dem Sinne nicht gab. Ja, deswegen müssen wir schauen. Und dann haben wir natürlich auch noch eine wechselnde Geschwindigkeit zwischen Tag und Nacht. Da muss man natürlich, muss man die Schaltung dann natürlich auch noch wieder anpassen.
Ja, zum Teil wird schwierig. Auf der Schnellstraße auch die nachts die Ampel mit aus. Also,
ja, aber halt auch nur zum Teil. Und zwar genau Penningtal, Unterdorfstraße und das Jenertal, sprich Stadion. Ist an. Petersenplatz ist jetzt, glaube ich, mittlerweile seit drei Jahren wieder an, weil es da halt auch zu Unfällen geführt hat in der Nacht. Da wurde sich dann halt schnell auch wieder dazu entschlossen, aus Sicherheitsgründen machen wir den Knotenpunkt lieber wieder an, damit es halt nicht noch zu weiteren irgendwelchen schlimmen Fällen kommt. Scheint auch relativ gut zu klappen, zumindest, dass sobald die Anlage wieder an ist, dass es zu weniger Unfällen kommt. Genau, wie gesagt, Jennertal, Unterdorfstraße und Penningtal ist ausgeschaltet, sowie auch die Bäckergasse, was die ehemalige Brücke in Alt-Lobe da ist, bei der Gärtnerei Burg.
Aber wenn wir gerade bei der Straße sind, es gibt eine Kreuzung, die da nach Wöllnitz abbiegt.
Bei Aral?
Aral, dann kommt diese Fußgängerbrücke und dann, Penningtal ist das.
Genau.
Und das ist, also ich finde also die Ampel sehr spannend, weil, was mir da wirklich schon sehr lange aufgefallen ist, wenn ich von der Autobahn komme,
Dann, der hat meistens rot.
Ja, und das ist aber...
Also, nicht erkennbar, warum.
Ja, genau, das finde ich halt interessant.
prinzipiell, wir hatten, das müsste jetzt, ich glaube auch schon 3 Jahre oder 4 Jahre her sein, da haben wir die grüne Welle der Stadtroderer Straße überarbeitet. Mhm. Ursprünglich war das so, dass die nur stadtauswärts war und stadteinwärts durch Unterdorfstraße und Penningenthal, also quasi Aral und der Daihatsu Händler, der da ist, über die zwei Kreuzungen konnte man problemlos fahren und dann war am Stadion Stau.
Stimmt, ja.
Jenertal, Stau, genau. Fischergasse, Stau, überall.
Stimmt, ja.
Und das hatten wir dann irgendwann mal abgeändert. Und das Problem ist, irgendwo muss man natürlich auch den Pulk bilden. Man kann jetzt den Leuten nicht allen grün geben und dann hoffen, dass das sich automatisch ein Pulk bildet. Vorher kann man den Pulk nicht bilden, weil aus Richtung Winsernach können relativ viele auf die Schnellstraße auffahren. Somit ist das der erste Punkt, wo man einen Pulk bilden kann, den man dann koordiniert über die Strecke führt.
Okay.
Im Moment muss ich aber fairerweise dazu sagen, kann es nicht ganz funktionieren, weil die Südzufahrt vom Stadion gebaut wird. Okay. Deswegen ist die Umleitung der Radfahrer an der Unterdorfstraße, an Aral vorbei auf die Wöllnitzer Straße, dort weiter stadteinwärts und am Stadion wieder zurück. Dadurch musste auch die Ampelschaltung relativ umfangreich angepasst werden, dass man nicht mehr auf der Mittelinsel halten braucht, sondern dass man in einem Zug die komplette Stadtroderer Straße queren kann. Das erfordert natürlich relativ viel Zeit. Fußgänger nehmen wir 1 Meter pro Sekunde an. Und wenn man jetzt halt 30 Meter hat, kann man sich relativ simpel ausrechnen, was die Mindestquerungszeit ist. Ja. Zusätzlich dazu, danach beginnt ja dann die Zwischenzeit abzulaufen, weil das grüne Signal vom Fußgänger ist ja nicht dafür da, dass man derzeit die Straße komplett quert, sondern das ist das Startsignal, dass man jetzt die Straße queren kann. Und bis zur letzten Sekunde grün kann man die Straße betreten. Und danach beginnt dann die Zwischenzeit abzulaufen. Solange wird der Querverkehr noch zurückgehalten. Und erst dann wird der Querverkehr freigegeben. Und dadurch, dass wir jetzt die Stadtroderer Straße in einem Zug queren sollen, oder in dem Fall sogar müssen, ne, weil der Radweg jetzt für die Bauzeit umverlegt wurde, gibt es natürlich Einschränkungen für alle anderen. Wären wir wieder bei dem Kuchen.
Ja.
Wenn jetzt der Fußgänger und der Radfahrer ein großes Stück kriegt oder ein größeres Stück kriegt als vorher, dann hat das natürlich Einschnitte für alle anderen Beteiligten. Und deswegen funktioniert das natürlich mit der grünen Welle jetzt auch eher ein bisschen schwierig. Ich würde noch mal kurz auf die 1 Meter pro Sekunde zurückkommen. Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal nicht sehr viel, weil es sind ja 3,6 km/h. Ja. Das ist normal bis normal zügig gehen. Ja, also normalerweise so, wenn man wirklich zügig geht, läuft man irgendwas bei 6 bis 7 km/h. Und 3,6 km/h ist, sag ich mal, eine Geschwindigkeit, die ist relativ gut vertretbar. Das war auch was, wofür wir uns hier in Jena entschieden haben. Normalerweise gibt die Norm vor 1,2 Meter. Das ging jetzt erstmal nur unwesentlich mehr. da liegen wir aber schon irgendwo bei 4,5 km/h. Das ist dann schon ein bisschen zügigeres Gehen. Wir haben uns bewusst nicht für das Normlimit entschieden, gerade weil auch an vielen Knotenpunkten kleine Kinder rübergehen oder Eltern mit ihren Kindern, Senioren.
Auch Rollstuhlfahrer oder ähnliche.
Genau. Ja, deswegen sind wir da etwas von der Norm abgewichen und haben das halt positiv für Fußgänger gestaltet. Ich hoffe auch halbwegs mit Erfolg oder ich denke auch halbwegs mit Erfolg. Sicherlich kann man es auch an dem Punkt nicht allen recht machen, weil ich habe da auch öfter Anfragen, dass man halt die Grünphase für Fußgänger länger gestaltet oder für auch für ältere Leute. Das kann man natürlich nicht per se machen, weil prinzipiell gibt ja immer viele Beteiligte an einem Knotenpunkt. Mir fällt nämlich halt eine Anfrage ein, die hatte ich erst letztens. Da sollte ich das Grün verlängern, weil der gute Herr halt etwas länger braucht, um den Knotenpunkt zu queren. Das ist natürlich an Knotenpunkten, wo jetzt, sag ich mal, am Tag 10.000, 20.000 Autos drüber fahren und wo es dann darum geht, vielleicht auch 300, 400, 500 Fußgänger mit drüber kommen zu lassen. Sehr schwer realisierbar, weil die Hauptkraft wäre in dem Fall der Autofahrer. Irgendwann landet man dann halt auch wieder beim Paragraph 1. Wenn der Autofahrer sieht, dass da jemand Probleme hat, ne, dann muss er halt auch mal kurz warten. Dann kann er nicht da anfangen zu hupen. Das hatte ich am Heinrichberg, da hatte ich sogar mal eine Anfrage von dem Krankenhaus, was dort in der Nähe ist. Weil dort, wenn die Leute sich nach Meinung der Autofahrer zu langsam bewegen, dann werden die da alle vollgehupt. Was natürlich teilweise bei schwierigen Patienten, die dort beherbergt sind, kontraproduktiv sich auswirken kann. Deswegen sollte ich zum Beispiel den Knotenpunkt auch etwas länger grün signalisieren und die Autofahrer währenddessen zurückhalten. Aber ist schwierig. Wie gesagt, man hat nur den Kuchen.
Haben Sie eigentlich eine Möglichkeit zu detektieren, wie viele Fußgänger? Bei den Autos ist es ja über die Induktionsschleifen schon noch ein bisschen
möglich. Ja, das ist richtig.
Aber Fußgänger
Bei Fußgängern habe ich aktuell in Jena nicht die Möglichkeit. Ich kann höchstens, also wie oft gedrückt wurde, das kann ich sehen. Aber ansonsten,
so manche, die 3-4 Mal.
Ja, beziehungsweise ich war auch schon wo war ich denn da letztens? Da habe ich dann geschmunzelt. Die gute Frau stand nämlich auch länger da mit Einkaufsbeuteln, mit allem drum und dran. Das war an der Rudolstädter Straße, Winserler Straße. Genau. Also die Straße, die nach Winserler hochführt über die Bahngleise. Mhm. Und unterhalb hat man die Rudolstädter Straße.
Ja.
Neben dem Fitnesspark. Die gute Frau kam an, voll bepackt, mit Beuteln. Und hat sich dort an die Ampel gestellt und stand da. Und hat gewartet. Dann kamen noch zwei weitere Leute. Die haben sich auch hingestellt und haben gewartet. Und es ist aber nichts passiert. Da fingen sie an zu nölen, was denn das da ist. Ja. Und ich war halt, sag ich mal, 10 Meter daneben am Schaltschrank und hatte da noch was zu tun. Ja, und dann haben die alle angefangen, sich aufzuregen. Und ich bin dann halt mal hingegangen und habe gesagt, günstig ist, den Knopf drücken zu betätigen. Dann stehen sie da, Signal kommt. Bei den neuen Anlagen, die wir bauen, steht da sogar über dem Rot, ist jetzt eine Signalkammer, wo drauf steht, Signal kommt. Dann kommt man auch irgendwann grün. Und deswegen, das ist immer schwierig. Es gibt halt auch immer wieder Fälle, da regen sich die Leute auf, dass halt nichts passiert. Und manchmal liegt auch das Problem nicht unbedingt an der Ampel.
Ja, interessant finde ich, am Johannistor, dort gibt es auch diese Fußgängerampel. Ja. Und die löst aber sehr schwer aus. Und man muss wirklich mit Gewalt eigentlich da draufhauen. Und das, also viele Leute drücken da und warten und es passiert nicht. Und also man muss halt gucken, ob wirklich dieses rote Licht da an dem Signal da leuchtet.
Ja, das habe ich an mehreren Anlagen. Wir stellen das regelmäßig ein, dass das relativ sensibel geht. Okay. Und das ist, also bei den neuen muss man ja nur die Hand auflegen. Bei den älteren kastenförmigen Geräten, großen Metallgutschklumpen, die da dran hängen, da muss man drücken. Das Problem ist, das bleibt so lange angenehm, bis die ersten Leute das halt regelmäßig mit Füßen bedienen. Und da ist halt ein Mikrotaster drin, der ist zwar mit einer Schraube gesichert, aber wenn das jetzt öfters, sag ich mal, malträtiert wird, brauchen wir halt wieder die Rückmeldung über Mängelmelder, dass das nicht richtig ging.
Okay.
Da müssen wir das halt wieder nachstellen. Beziehungsweise als Tipp kann ich auch noch geben, das Günstige ist, gerade bei den älteren Geräten, immer in der Mitte zu drücken, das heißt die ganze Platte zu betätigen, weil viele drücken auch oben, der Taster sitzt in der Mitte. Ne?
Okay.
Und viele drücken halt oben oder drücken unten. Ja. Und wenn das vorher schon malträtiert wurde mit dem Fuß, was auch binnen von, wir stellen das ein, und 2 Tage später geht das schon wieder nicht richtig. Das hat man jetzt oft an der Paradiesstraße war das öfters. Da kamen die Radfahrer halt direkt so angefahren, Fuß gerade nach vorne, zack, drauf und los geht's.
Die Ritter vor.
Sag ich mal, also die sind sehr robust gebaut. Ne? Also außen halten die sehr viel aus, aber drinnen, das elektronische Innenleben ist ist natürlich auch ein Stück sensibler, genau.
Aber würde es sich dann an den Ampeln nicht anbieten, so dieses sensiblere System, wo nur mit Handflächen geht, das umzubauen oder ist das dann zu teuer?
Nee, also das machen wir auch größtenteils. Gerade jetzt im Zuge des umweltorientierten Verkehrsmanagements bauen wir auch sehr viele Fort- und Behindertengerechte aus. Das heißt, da kommen dann die Tonsignalgeber dran, kommen die neuen Touch-Taster dran. Bei den Touch-Tastern ist es natürlich auch wieder das Schwierige. Also wir setzen da mittlerweile Metallbügel ein, weil es gab auch eine Zeit, da wurde halt permanent versucht, auch wieder mit den Füßen, am besten seitlich, das Gerät zu bedienen. Und so lange das manuell zu bedienen, bis irgendwas an dem Ding abplatzt. Sag ich mal, also wir haben dann natürlich nicht nur den finanziellen Aufwand, weil so ein Schalter, die liegen irgendwo, es kommt drauf an, meistens um die 600 Euro, aber es muss ja natürlich dann noch irgendwann wieder angebaut werden, es muss wieder getestet werden, es muss sichergestellt werden, dass es geht. Ja, da fließt das Geld natürlich relativ schnell weg.
Ja, ja.
Wie funktionieren diese Berührungsdinger? Ist da mit Induktion? Also wird
das ein kapazitiver Sensor
drin. Okay.
Deswegen gehen sie auch mit Handschuhen.
Ja, das habe ich in genau. mir festgestellt. Dass die problemlos einfach drüber streichen.
Genau, und genau. Nee, also, das ist ein kapazitiver Sensor da drin, wie beim Fernseher das einschaltet. Taste auch nur. Die Tasterfläche selber an sich, die ist so groß. Also.
Müsste man vielleicht so als Aktion über diese ganzen drüber streichlämmig. Oder
sowas. Genau. Nee, was fällt mir noch ein im Zuge der Taster? Ach ja, ein Gerücht, was sehr gerne kursiert ist, dass wenn man bei den älteren Tasten dann unten, beziehungsweise bei den älteren Tasten auch manchmal oben, oder bei den neueren Tastern, dass wenn man unten drückt auf diesen kleinen Knopf, der da dran ist, dass es da schneller geht.
Ja, genau.
Dass bei der letzten vorletzten Schulung, der Schulungsleiter auch gesagt, da gibt es einen geheimen Mechanismus, wenn man eine bestimmte Frequenz
drückt. Richtig, genau.
Funktioniert das? ganz einfach gesagt, das ist einfach nur die Anforderung der Blindensignale. Normalerweise ist der Freigabeton nicht freigeschaltet, auch um das Umfeld nicht die ganze Zeit mit zusätzlichem Lärm zu belasten, sondern der ist dann nur freigegeben, wenn der explizit angefordert wurde über diesen Taster da unten. Und zusätzlich ist das auch noch ein Vibrationstaster, weil es gibt auch Leute, die können weder sehen noch hören. Wenn man den berührt und ganz leicht eindrückt, dann fängt er an zu vibrieren. Und dann weiß man, alles klar, jetzt hat man grün.
Wo ist so einer?
Unterhalb, wenn du...
An welcher Ampel?
Heute sind mittlerweile sehr viele.
Ja, okay, dann probiere ich nachher gleich mal.
Wenn dich jemand fragt, kannst du sagen, das ist dieser geheime Mechanismus. Oh, nicht weiter sagen. Genau.
Nee, und zusätzlich ist auf diesem Knopf auch noch ein Pfeil. Beziehungsweise da gibt es dann auch noch Pfeil mit Knubbel in der Mitte. Da weiß man ist dann hier auf einer Verkehrsinsel und in welche Richtung man dann gehen muss und lauter sowas. Also das sind noch lauter so kleine Hinweise, die dann in den Pfeil mit eingraviert sind. Damit man halt weiß, in welche Richtung man sich bewegen muss. Damit man weiß, ob man jetzt bei der nächsten Stelle nochmal anfordern muss, weil man dann auf einer Mittelinsel ist oder irgend sowas. Genau. Ja, das ist quasi so als Hilfestellung für Blinde und Taube.
Ja.
Also Jörg hatte ja schon angesprochen, also die Frage, ob man Fußgänger detektieren kann. Dasselbe wäre jetzt die Frage, kann man Radfahrer an Radfahrerampeln detektieren? Also geht das mit der Jena-Technologie derzeit?
Ja, prinzipiell, es kommt auf die Kreuzung an und es kommt natürlich auch insbesondere aufs Fahrrad an. Also mit der Wärmebildkamera ist das natürlich kein Problem. Damit kriege ich alles, natürlich auch die ganzen Carbon-Fahrräder. Bei Induktionsschläfen wird es natürlich gerade mit Carbon-Fahrrädern schwierig. Dann haben wir bei der Radartechnik und bei der Infrarottechnik, da kommt es dann halt immer drauf an, wie gut die ausgerichtet sind. Wenn die ein bisschen in den Gegenverkehr mit reinragen, dann detektieren die natürlich auch den Gegenverkehr. Die bekommen weniger mit, dass jemand auf sie zufährt. Und die sehen nur, ist was da oder ist nichts da. Okay. Ja, deswegen, also sehr zuverlässig, kriege ich das nur an der Wärmebildkamera hin. Wobei man aktuell aber solche Zählungen, wie ob das nun Radfahrer sind oder Autos oder Busse oder irgend sowas, die Zählung spielt aktuell keine große Rolle. Es geht dann eher mit darum, ein Verkehrsteilnehmer fordert an der Stelle an, dass er halt abbiegen kann oder fordert halt die Nebenrichtung an, dass das einwandfrei detektiert wird. Ob das ein Bus ist oder ein Radfahrer, ist in dem Fall irrelevant.
Nee, der Hintergrund meiner Frage ist so der Blick in die Niederlande, die ja sehr stark den Fahrradverkehr ausgebaut haben und die dann halt auch sozusagen, also wo die Ampeln quasi Fahrräder oder Autos detektieren und wenn sozusagen eine bestimmte Zahl von Fahrrädern über die Kreuzung fährt, dann, ich meine, sind dann auch die Ampeln in der Folge so geschalten, dass die Fahrradfahrer eine grüne Welle haben.
Ja.
Und wenn es mehr Autos sind, kriegen halt die Autos dann mehr eine grüne Welle.
Ja, das ist richtig. Prinzipiell muss man dazu sagen, dort fahren sehr viele Fahrräder und die fahren auch alle relativ gleichmäßig.
Genau.
Ich hatte hier in Jena auch schon die Anfrage, da sollte ich zwei Kreuzungen hintereinander für Fahrradfahrer passend schalten. Das ist aber hier in Jena sehr schwierig. Hier gibt es nicht dieses gemeinschaftliche Fahrradfahren, sondern einer fährt schneller oder beziehungsweise langsamer als der andere. Es gibt in dem Sinne keine Formel für die Berechnung für Geschwindigkeiten von Radfahrern. Da wäre dann die Frage, welchem Fahrradfahrer soll ich es zum Recht machen?
Mir.
Genau. Genau, das ist nämlich der Punkt. Und ja, na, was nehme ich dann? Einen zügigen Radfahrer, ja, einen langsamen Radfahrer, vielleicht jemand, der gerade beim Einkaufen war und noch irgendwas am Lenker baumeln hat. Deswegen ist es schwierig. Oder ein Student, der es eilig hat. Ja. Oder noch besser den Zeitungsausfahrleuten, die mit ihrem Rucksack hinten drauf. Ja, wen soll ich nehmen?
Ja.
Und dann müsste ich ja zusätzlich noch detektieren und dann ist die Frequentierung nicht so hoch. Also die einzige Ampel, die mir einfällt, da wäre es aber auch für den Radverkehr eigentlich egal, ist vor der Tulp. Und die andere, die mir einfällt, wäre an der Johannesstraße. Weil da hat man sehr, sehr hohen Fußgängerverkehr. Also wirklich enorm hohen Fußgängerverkehr. Und aktuell hat sich auch noch nicht gezeigt, dass die nicht alle bei einer Grünphase rüberkommen. Gerade am Johannestor ist die Straße ja sehr breit. Und selbst wenn sich alle nebeneinander stellen, ist immer noch der Platz noch nicht ausgereizt. An der Tulp ist das ähnlich. Da ist auch nicht so, dass dann die letzten Fußgänger so lange warten müssen, bis die nächste Grünphase wieder da ist, weil sie bei der ersten nicht mit rübergekommen sind.
Ja.
Aber gerade an der Tulp, fällt mir ein, gibt es eigentlich Beschwerden von, also da ist es ja immer so, dass die Fahrradfahrer sich quasi vorne an die Ampel stellen. Also ich stelle mir immer vor, dass es da Konflikte gibt, dass sich die Autofahrer vielleicht beschweren, weil sie dann nicht mehr über die Ampel drüber kommen, weil sie erstmal dann warten müssen, dass vor ihnen die ganzen vorgedrängelten Fahrradfahrer wegrollen müssen oder sowas. Oder spielt das eine Rolle bei ihrer Arbeit auch?
Naja, ich kann es ja nicht groß ändern. Nee, ich kann denen das ja nicht verbieten.
Nee, aber es kann ja sein, dass es da irgendwie jeden Tag fünf Beschwerden gibt
oder so. Nee, es hält sich glücklicherweise in Grenzen.
Okay.
Aber gerade, wenn man jetzt aus dem Damenviertel kommt und sich dann dort mit hinstellt, ja, ich weiß, dann stellen sich alle davor.
Ja, genau.
Dann wird auch nicht rechts gefahren, dass man irgendwie dran vorbeifahren kann, sondern dann fährt man relativ, weiß ich nicht, vielleicht um die anderen zu ärgern, gemütlich und gerade über die Kreuzung. Und dann haben die Autofahrer halt Pech, dann kommen halt nur zwei drüber.
Ja.
Prinzipiell stellen sich aber die Radfahrer auch vor die Haltelinie, was so eigentlich nicht ganz erlaubt ist. Ich meine, ändern kann ich nicht.
Ja.
Und die einzigen, die da eingreifen könnten, wäre die Polizei. Das wäre aber auch nur erst was, wenn irgendwas passiert. Aktuell ist es halt ärgerlich.
Also ich muss mal sehen. Man muss auch sagen, aus Fahrradfahrersicht dort quasi mehr rechts zu fahren, ist, würde ich für mich wieder als gefährlicher beurteilen, weil auf der einen Seite hat man einen Gegenverkehr, der dann aus der, ich glaube, Goethestraße ist das rauskommt, oder wie heißt die? Weigelstraße, genau. Und wenn ich dann mehr rechts fahre, dann ist auch die Gefahr, dass die Autofahrer vielleicht dann mich an dem ersten Kreuzungsbereich versuchen zu überholen. Und das
sicherlich, dass sie sich dann vorbeipressen und die Radfahrer dann in den Bordstein reinschicken.
Richtig, genau.
Ja, das ist immer schwierig. Also, wobei es gibt auch viele, die sortieren sich dort halt richtig im Verkehr ein. Das hatte ich auch schon ein paar Mal beobachtet, dass die halt sich nicht vor alle Autos drängeln, sondern wenn ein Radfahrer mittendrin steht, dann kommen die anderen Radfahrer und stellen sich halt mit dazu.
Genau,
ne? Das ist ja völlig okay. Dann sind sie ja normal in den Verkehrsfluss quasi mit eingegliedert, führen den Verkehrsfluss nicht an.
Aber dort an der Stelle ist vorwiegend der Abbiegeverkehr nach links unten, also Fürstengraben runterwärts. Und das ist, sehe ich als das Problem an, dass da ein Auto so halb in die Kreuzung reinfährt und danach steht erstmal alles, weil es nämlich auf den Fußgängerverkehr warten muss, was nach unten, der im Prinzip dort die Straße quert. Ja, das ist einfach eine schwierige Kreuzung.
Ja, aber sag ich mal, der Verkehr hält sich aus dem Damenviertel relativ in Grenzen. Deswegen konnte ja zum Beispiel der Knotenpunkt an der Salbernstraße, Käthe-Kollwitz-Straße, was ja quasi eine andere Stelle ist vom Damenviertel, wo man ausfahren kann, ja, der hält sich dort relativ in Grenzen. Deswegen gibt es da noch keine große Notwendigkeit zu agieren. Und das Wichtige ist noch, wenn man dem Autofahrer, also wenn man die Ampel jetzt umbauen würde, dass der Linksabbieger eine selektive Freigabe bekommt, sprich, dass der so einen Linksabbieger-Pfeil hat, das wäre eine zusätzliche Phase, die müsste man jetzt bitte irgendjemand anders wegnehmen.
Ja.
Den Rechtsabbieger müsste man dann zur Rechts- und geradeaus Spur machen.
Das kollidiert mit dem von oben links rum.
Ja, das wäre eine zusätzliche Phase, die man dann in die 90 Sekunden reinpressen müsste. Ja, und irgendjemand anders muss man dann die komplette Freigabezeit klauen. Oder das halt auf alle anderen separat aufteilen. Das heißt, Fußgänger haben weniger Zeit, alle anderen querenden Richtungen haben weniger Zeit. Und dafür ist zu wenig linksabbiegender Verkehr, dass das sich als sinnvoll ergeben würde.
Nee, was ich nur sagen wollte, das Schlimme ist eigentlich, dass wir auch schon so ziemlich am Ende unserer Torte angekommen sind.
Also,
unsere Freigabezeit.
Aber wir können ja für den Podcast.
Ja, genau. Aber zumindest sozusagen für die Leute, die es jetzt live hören, also wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter reden, würde ich wirklich verweisen dann auf die Seite datenkanal.org. Dort kann man sich das dann noch in aller Ausführlichkeit anhören. Für die Sendung beim Radio OKJ wird jetzt in wenigen Sekunden uns das Wort abgeschnitten werden. Und ja, deswegen schon genau. mal an dieser Stelle einen schönen
ein erstes Tag Tschüss.
Noch, ein erstes Tschüss. Und wir können jetzt nochmal die letzten Worte hier noch genau. mit beenden.
Jetzt kommen die großen Geheimnisse.
Ja, jetzt genau. können wir noch über diesen Punkt reden.
Der nicht öffentliche Teil der Freigaben. Genau.
Ja. Richtig. Eine Frage ist mir nämlich noch geblieben, wenn oder ja. der Hintergedanke dieses Zählens, dass eine Ampel der nächsten sagt, ich schicke dir jetzt so und so viel, dass man auch so ein intelligentes Netz der Ampeln untereinander hat, die kommunizieren, hey, bei mir standen gerade 20 Autos oder sind 20 Autos drüber, plane mal ein, dass bei dir auch gleich 20 kommen und dass man so ein schönes, also so eine Prognose hat, aufgrund derer die Ampeln arbeiten.
Ja, so, also sag ich mal, solche ähnlichen Sachen könnte man machen. Es gibt auch sowas wie Gruppendehnen, dass man dann halt mehrere Ampeln in eine Gruppe nimmt und Aha. dann halt die Freigabezeit für eine bestimmte Gruppe verlängert. Aber prinzipiell dadurch, dass jede Ampel autark arbeitet, da braucht man das ja in dem Sinne nicht. Weil wenn jetzt an der ersten Ampel 20 Autos ankommen, dann kommen die an der nächsten Ampel auch an. Dort biegen vielleicht 5 Leute ab, was die Ampel natürlich der andere nicht sagen kann, weil die abbiegenden Spuren, wenn es jetzt keine separate Abbiegespur ist, sondern halt, was weiß ich, eine geradeaus- und Rechtsabbiegerspur, weiß ja nicht, wie viele Leute abgebogen sind. Da müsste man der nächsten Ampel sagen, also schätzungsweise kommen so und so viel, aber die deckt ja auch wieder für sich, wie viele Leute das sind und passt die Grünphase an. Das heißt, also man könnte das theoretisch machen, dass man eine Gesamtkommunikation dort herbeiführt und von der ersten Ampel bis zur letzten das durchstrukturiert. Aber dadurch, dass die sowieso für sich selber zählen, wissen die das ja.
Zählen die schon weit genug vorne? Also das war jetzt gerade so mein Bild, eben wie zum Beispiel der Eisenbahndamm entlang, also Fischerstraße, Steinweg, Anger.
Ja, bei den Kreuzungen ist es 30 Meter vorher. Ist die Schleife.
Okay,
gut. Und prinzipiell, die arbeiten auch ein bisschen anders. Die zählen nicht in dem Sinne den Verkehr. Das macht dann der Verkehrsrechner, sondern die messen die Belegungs- und Freigabezeit. Die messen die Lückenabstände zwischen den Autos. Oder nicht zwischen Autos, die messen die Zeitlücken zwischen der Belegung der Schleife und wieder der Belegung der Schleife. Den Zeitabstand messen die. Und wenn der halt ein gewisses Maß überschreitet, dann ist der Verkehr relativ locker. Oder sind halt Leute, die träumen. Je nachdem. Ja. Ja, und danach weiß die, ob die ein bestimmtes Band verlängern muss oder nicht.
Also sind die Ampeln in sich schon so weit in ihrer Sicht ausgebaut? Also die können eigentlich.
Ja, also das kommt
30 Meter.
Das kommt natürlich hier auf den Knoten drauf an. Und wir haben auch einige Knoten, die haben eine Stauerkennung mit drin. Das heißt, wenn jetzt sich der Verkehr weit genug zurückstaut, dann wird auch jegliche Bevorrechtigung zum Beispiel vom Nahverkehr abgebrochen. Halt, damit es halt nicht noch
genau.
schlimmer wird.
Ja, genau. Eben ja. Wie Volksbad wird es sein.
Volksbad hat sowas drin, wobei das da aber das nur relativ, nee, nicht relativ spät, sondern nicht die größte Priorität hat. Prinzipiell Lobedauer Straße, Rudolstädter Straße, dort ist eine richtige Steuererkennung mit drin. Wenn dann, das ist der linksabbiegende Stadtauswärtige. Also wenn man jetzt vom Burgerpark kommt und links abbiegen will, stadtauswärts Richtung Autobahn, wenn sich dort weit genug zurückstaut, dann wird auch jegliche Freigabe vom Nahverkehr oder von der Geradeausrichtung dann irgendwann abgebrochen. Dann kann man die Stadt-Oder-Straße erstmal räumen. Könnte man sich als Auto einfach mitten dort auf die Straße stellen und geht das auch.
Ja. Wobei das natürlich weitestgehend witzlos ist, weil in der Regel ist ja quasi Individualverkehr. Ich will ja schnell über die Kreuzung kommen und wenn ich mich da hinstelle, habe ich auch nicht gewonnen. Also insofern, ich muss immer ein Ersatzauto mit mir führen, was ich dann hinstelle und sage,
genau.
Also ich persönlich fahre sehr viel in der Lutherstraße, Katharinenstraße.
Ja.
Die muss ich echt sagen, die ist wahnsinnig gut. Die schaltet sehr schnell und sie schaltet für meinen Eindruck auch dynamisch. Manchmal fallen auch, also ich sehe, dass im Prinzip die Nachbarn gar nicht grün bekommen, obwohl sie der Reihe nach dran wären.
Ja, das ist richtig.
Ist das so das allerletzte, hipste, coolste Ampelmodell?
Nee, weil die Ampel hat noch nicht die 1-Watt-Technik, das haben dann die anderen Geräte. Aber, und zwar, das ist dann der nächste Unterschied. Und zwar normalerweise gibt es einen Signalzeitplan, da sieht man die Sekunden drauf. Ähnlich, was ich halt in dem Vortrag auch schon damals vorgestellt hatte. Da sieht man die Zeiten, da sieht man dann die Rotbänder und die Grünbänder und wie sich da alles mit allen verhält. Das nächste wäre dann eine Phasensteuerung. Das heißt, man hat, was weiß ich, die Phase, die Richtung X hat grün. Dann kann die Richtung Y grün haben. Dann hat man den Nahverkehr, der irgendwas anfordern kann. Und dann hat man auch noch Fußgänger von irgendeiner Richtung, die irgendwas anfordern können. Dann kann man das so gestalten, dass man, ich sage es mal in Anführungszeichen, wild zwischen den Phasen hin und her springen kann. Mhm. Ja, das heißt, zuerst hat Spur Y grün, dann fordert der Fußgänger an, dann fordert der Nahverkehr an und dann springt er halt von der Freigabe Y nicht zum Fußgänger, sondern erst zum Nahverkehr, weil der höher priorisiert ist. Zum Beispiel kann man das machen. Und dann von mir aus zum Fußgänger. Währenddessen fordert die Richtung Y wieder an und an X steht keiner, dann kann er wieder in die Richtung Y springen. Mhm. Dann kommen Leute aus X, aber keine Fußgänger mehr, dann springt er in X rein.
Ja, genau.
Ja, und dann kann er quasi so wild zwischen den Phasen hin und her springen. Wobei man das halt auch in gewisser Weise dann einschränken muss. Also es geht nicht willkürlich jede Phase irgendwo hin. Das ist so das Letzte, was man dann machen kann. Dass man dann halt wirklich phasengesteuert arbeitet und nicht mehr nach einem Signalzeitplan, der abläuft.
Also dieses Verlassen des Sternmodells der Reihe nach durch, sondern einfach wirklich, wo Bedarf ist.
Genau.
Und dann dadurch wahrscheinlich auch wesentlich schneller schalten.
Zumindest kann man dynamischer schalten. Was natürlich dann ein Problem ist, wenn jetzt aus irgendeiner Richtung irgendwas nicht detektiert wird, dann wird es natürlich schwieriger. Ne? Weil dadurch wird ja natürlich nicht jede Richtung vollautomatisch bedient. Mhm. Also das normale Programm wäre so, jede Richtung wird bedient und jede Richtung kann eine gewisse Dehnzeit bekommen. Ne? Das heißt, wenn viel Verkehr ist auf Richtung X, kann man dort das Grün verlängern und dadurch wird es automatisch zum Beispiel Richtung Y eingekürzt, weil dort weniger Verkehr ist. Bei einer Phasensteuerung ist das dann halt so, man hat trotzdem die Umlaufzeit, aber der kann dann halt wild zwischen den Phasen hin und her springen. Wenn jetzt aber irgendeine Richtung nicht richtig detektiert wird, was weiß ich, weil es eine Induktionsschleife ist und ein Radfahrer dummerweise auch noch, der ein Carbon-Fahrrad hat und nicht über die Ecken fährt, selbst auch wenn er kein Carbon-Fahrrad hat und nicht über die Ecken fährt, dann wird er nicht detektiert. Dann bleibt die Ampel natürlich in ihren restlichen Phasen. Die Phase mit dem Radfahrer auf der Induktionsschleife nie bedienen, weil sie den ja in dem Sinne nicht sieht. Und das ist natürlich wiederum das Schwierige. Ja? Genau, also auf der einen Seite hätte man das Optimierungspotenzial, dass das alles dynamischer und schöner funktioniert. Und auf der anderen Seite hat man aber auch den Fall, dass dann andere schneller auch hinten runterfallen können.
Die Gefahr der Messfehler oder der Verarbeitungsfehler.
Deswegen muss man halt immer ein bisschen abwägen.
Aber aus Erfahrung muss ich sagen, die Ampel ist top.
Also das freut mich. prinzipiell, ich habe immer nur zwei Varianten der Resonanz. Also entweder die Leute beschweren sich oder oder keine Resonanz. Resonanz heißt, das Ding arbeitet top. Ja. Oder die Leute finden es mittlerweile sinnlos, sich zu beschweren.
Ja. Nee, aber ich denke, also, wenn ich so von mir ausgehen würde, ist so eine Ampel ist sowas, was quasi dazu gehört wie fließend Wasser letztlich. Also ich würde mich auch immer nur beschweren, wenn es nicht funktioniert. Also wenn mein Wasser nicht mehr aus dem Wasserhahn kommt.
Ja, sicherlich. Das ist ein sehr schönes Beispiel.
Ja.
Ich denke kaum jemand ruft bei den Stadtwerken an und sagt, toll, heute hatte ich Wasser.
Ja, ja.
Das war unglaublich.
Ich habe mich so gefreut. Ich habe so ein Glücksgefühl.
Ja. Genau, ich wollte Ihnen das mal kundtun.
Ja, ja. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass Ampel halt auch so was Grundlegendes ist. Und das macht es halt, also es regt einen nur auf, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Genau.
Und mir ist es eben jetzt auch im Gespräch jetzt aufgefallen, dass also mit dieser Ampel da in Burger hier bei diesem Autohändler, ich habe schon wieder vergessen, wie die...
Autohaus
Scholz, sondern...
Achso, genau, Daihatsu ist das.
Ja, genau. Also das mir schon immer aufgefallen ist, dass am Stadion dann Stau war und dann vorne am Arbeitsamt nochmal Stau war. Und jetzt, wenn ich so, also, weil wir das vorhin besprochen haben, ist mir dann auch im Gespräch aufgefallen, mir ist auch seitdem kein Stau mehr aufgefallen. Also, mich nervt jetzt die Ampel, die permanent, also immer rot ist, egal wann ich komme und wie ich komme, die ist immer rot, aber sozusagen, der andere Effekt ist halt weg. Und ich glaube an sich, der Stau hat mich eigentlich mehr genervt, als jetzt die paar Sekunden an der Ampel zu stehen. Und mit Nachdenken muss ich sagen, ist das eigentlich auch eher positiv, aber sozusagen bisher, also vor dem Gespräch habe ich schon mal gesagt, das ist eine der Ampeln, die mich am meisten nervt in Jena.
Naja, prinzipiell, was mir da nämlich in dem Zug auch noch einfällt, wir leben ja hier in Deutschland. Die Städte sind halt nicht aufgebaut wie ein Schachbrett. In Amerika ist das alles etwas einfacher. Dort ist es auch einfacher, eine grüne Welle zu gestalten. Mhm. Der Ampelabstand ist immer dasselbe. Und quasi die landwärtige und die stadtauswärtige und stadteinwärtige Richtung hat ja immer dann denselben Abstand zum nächsten Knotenpunkt. Dadurch kann man natürlich relativ schön arbeiten. bei uns das eher etwas dynamisch. Wenn man zum Beispiel die Sachen hat, dass der Fußgänger in einem Zug die Straße komplett queren will, dann ist das ja schon mal ein Zwangspunkt. Dadurch kann man nicht stadteinwärtig wie stadtauswärtig in der grünen Welle laufen lassen. Man hat ja, wie gesagt, die 90 Sekunden Standardumlaufzeit, in der Nacht ist es ein bisschen weniger. Ja, die grüne Welle kann in beide Richtungen eigentlich in dem Sinne nur funktionieren, wenn es entweder keine Fußgänger gibt, die da in einem Zug das queren wollen. ja, oder wenn man dieselben Abstände hat zu einer Ampel. Deswegen, um wieder zurückzukommen auf die Stadt oder Straße, wenn man stadtauswärts fährt, muss man meistens am Jennertal zum Beispiel mit anhalten. Ja. Das ist aber einer dieser merkwürdigen Zwangspunkte. Das geht nicht anders. Entweder lasse ich die Stadt einmal rein und die haben Grün, oder stadtauswärts. Also irgendeine Richtung kann ich nur bevorzugen. Beide gehen nicht. Wo wir auch wieder bei grüner Welle sind, was ein interessantes Thema vielleicht ist, grüne Wellen funktionieren meistens entlang der Hauptstraße. Das wäre in dem Fall vom Lutherplatz kommend. Übers Kupferhütchen, über den Roten Turm, über die Fischergasse, dann haut es auch mit in Jennertal auf einmal merkwürdigerweise gerade so noch hin.
Ja, das stimmt.
Und wenn man vom Eisenbahndamm kommt, dann haut es am Jennertal nämlich wiederum nicht hin. Logo, man fährt ja zu einer anderen Zeit quasi ein. Ne? Und deswegen ist es schwierig. Es ist halt immer, welche Richtung will man bevorzugen, welche Verkehrsteilnehmer will man bevorzugen. Und wie gesagt, jetzt, was wir vorhin schon hatten, aufgrund der Baustelle am Süd, der Südzufahrt vom Stadion, ist sowieso am Stadion selber, ist die Querungszeit für Fußgänger geändert. Dadurch, dass man zwischendrin dann auch mal 50 fahren muss wegen der Südzufahrt, ändert sich natürlich dann das Leuchtverhalten an den weiteren Knoten. Deswegen ist es im Moment schwierig mit der grünen Welle dort.
Wie wird denn eigentlich festgelegt, was sozusagen die Hauptverkehrsrichtung ist? Weil gerade sozusagen an dem Beispiel würde ich jetzt von meinem Gefühl eher sagen, dass vom Eisenbahndamm sozusagen der linksabbiegende Verkehr wäre von meinem Gefühl eher sozusagen der Hauptverkehr.
Der Hauptverkehrsstrom ist das, aber in dem Sinne ist es ja nicht die Hauptstraße.
Na gut, ja gut, das stimmt.
Sag ich mal, das kommt halt auch immer darauf an, wie sehr sich der Verkehr jetzt, sag ich mal, in irgendeine Richtung verlagert und wie weit man der Optimierung wie weit man im Nachgang optimieren kann oder wie weit man das auf die Spitze treiben will. Man könnte das jetzt, sag ich mal, permanent anpassen. Das funktioniert leider nicht unbedingt vollautomatisch, sondern das muss dann am Ende geplant werden, getestet werden. Dann müssen die Anlagen umprogrammiert werden. Dann wird es nochmal getestet. Das sind natürlich alles relativ hohe Zeitaufwände. Deswegen muss man das dann abwägen, wie oft man das macht, wie viele Knoten man dann überhaupt einbezieht. Ja. Da wird es ja schwierig.
Wie muss man sich denn so einen Test eigentlich vorstellen? Wie oder was wird denn da getestet?
Na, zum Beispiel bei der Stadtrunder Straße, da hat man das manuell mit dem Auto getestet.
Ach, okay.
Man fährt wirklich Kamera installiert, damit man die Zeiten dann hat. Ne? Und dann die Strecke abgefahren. Und dann geguckt, wie die Ampeln sich verhalten, wie sich dann die Schaltprogramme angeguckt und dann in der Gruppensteuerung viele Sachen geändert, an den Punkten was geändert. Dann muss man teilweise komplette Versatzzeiten reinnehmen. Das heißt, dass man den Knoten, dass man die 90 Sekunden, die man hat, zeitlich verdreht, dass sie gegenüber den anderen Anlagen, zum Beispiel bei der Sekunde 4 anfängt und dafür bei der Sekunde 94 dann aufhört, dann ist quasi den ganzen Knoten da verdreht, wird es dann schon ein bisschen interessanter.
Ja.
besonders, sag ich mal, die alten Prozessoren, da sind halt noch viele alte Anlagen auf der Strecke, also gerade was dann Stadion, Jennertal, Petersenplatz, Fischergasse und weiter betrifft. Das sind halt alte Anlagen, die sind Anfang bis Mitte der 90er Jahre hingekommen. Ja, da ist nicht irgendwas mit grafischer Oberfläche. Das sind größtenteils DOS-Programme und Programmieren geht über, wie man einen Grafikprozessor in 70er Jahren programmiert hat, ne, über Zeile und Spalte und dann den Wert und dann Dezimal. Da ist auch das Schwierige, wenn man sich da an der kleinsten Stelle vertut, da gibt es keine Sicherheitsüberprüfung. Dann schreibt man da in seine Speicherzellen irgendeinen Quatsch rein und dann fängt man an, das ganze Gerät neu zu versorgen. Dauert auch nur eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde und dann macht man das nochmal.
Was heißt eigentlich Programmieren? Das fällt mir jetzt gerade, hat man noch gar nicht so als, ist das ein schönes C-Programm oder hat man da eine ganz spezielle Sprache oder hackt man das im Assembler?
Wir können ja erstmal die neueren Geräte nehmen. Die neueren Geräte haben wie so eine Art Grundbetriebssystem drauf, was eine Art Linux wahrscheinlich ist, nehme ich zumindest an. Nee, nehme ich nicht an, weiß ich. Da hat man aber jetzt keinen direkten Zugriff. Dann gibt es da eine grafische Oberfläche dazu, wo man dann die Schaltprogramme hat und Anwenderparameter und dann kann man über Traffic Language, noch verschiedenste Verkehrsabhängigkeiten programmieren. Da wird insgesamt dann schon weitaus aufregender. Bei den alten Geräten, ich kann mal gucken, hier, ob ich hier, meinen Vortrag hatte ich damals im Bild. Ich hatte nämlich hier den Vortrag schnell mal mit eingepackt. Damit man sich das irgendwie mal bildlich so ein bisschen vorstellen kann, was man da hat. Ja, nee, nicht ganz. Moment. Also im Endeffekt, das ist ein Terminal, wo man...
Da steckt man sich mit der seriellen Schnittstelle wahrscheinlich drauf. Und
genau, dann, und dann geht's los mit Zeile und Spalte.
Genau. Und eben die neueren sind so, da steckt man sich drauf, macht einen Browser auf und...
Das gibt's mittlerweile auch, aber meistens... Läuft das halt über ein extra Programm. Also beim Browser, das können verschiedene neuere Geräte, wie zum Beispiel das, was ich hier mitgebracht habe, der SAM 9. Der ist aber in der Gesamtfunktionalität ist das Gerät ein bisschen eingeschränkt. Also es lässt sich schön programmieren über ein Webinterface. Es hat aber bei Weitem nicht so viele Features wie ein großer Knotenpunkt. Das macht man ja für kleine Fußgänger, dass man da mal schnell, wo man dann sowas hat, in der Verkehrsabhängigkeit mit Autos und Tastern. Ne? Das heißt, wenn viele Autos fahren, ist die Wartezeit für den Fußgänger lang. Wenn wenige Autos fahren, ist die Wartezeit für den Fußgänger kurz. Und halt alle Werte, die dynamisch dazwischen liegen. Ne? Das kriegt die Ampel selber mit. Dafür, das kann man meistens dann über so eine Browser-Programmierung machen. Die größeren Knoten, also wo es dann weitaus mehr Signalgeber sind und mit den Meldetelegrammen vom Nahverkehr, wenn dann mit denen gearbeitet wird, dann hat man ein eigenständiges Programm. Da gibt es auch noch ein schönes Dongle dazu. Dann kann man viel da machen.
Machen Sie das über Ferngeschichte? Können Sie da bequem im Büro sitzen und zack, 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 wir schicken mal dort eine neue Dings drauf? Oder?
Das kommt drauf an, also in gewissem Maße ja.
Ja,
okay. Bei Sachen, die nicht sicherheitsrelevant sind, kann ich das machen. Da kann man dann auch immer sagen, ja, am Schreibtisch hat es prima funktioniert. Aber es liegt halt auch daran, weil das keine sicherheitsrelevanten Sachen sind. Also man kann auch den Signalplan ändern, dass, weiß ich, irgendeine Fahrt zu einer anderen Zeit grün hat oder rot. Aber wenn es jetzt darum geht, Verriegelungsmatrizen, also die, welche Farbe gegen welche Farbe von welcher Fahrt verriegelt ist oder die Zwischenzeitmatrix oder sonstige Sachen, also alles, was sicherheitsrelevant ist, das kann ich nicht von der Ferne aus machen.
Das geht nur vor Ort.
Das geht nur vor Ort. Da muss man dann auch, also normalerweise deckelt man die Anlage dann noch ab. Da muss man auch Zuordnungstests machen. Das heißt, wenn man die Anlage umprogrammiert hat, muss man trotzdem gucken, ob danach noch alles halbwegs funktioniert. Boah, nicht halbwegs. Das ist also vielleicht etwas schrottig. Also, dass das zu 100% funktioniert. Ja, dafür stehen auch relativ viele Leute gerade.
Ja.
Also nicht nur derjenige, der da draußen an der Anlage ist, sondern halt das Programm wird prinzipiell meistens im Büro entwickelt, wird auch im Büro schon getestet, dass das alles funktioniert. Dann wird es auf die Anlage aufgespielt, wird dort auch nochmal getestet und dann wird es eigentlich erst für den normalen Verkehr freigegeben. Also nicht willkürlich, dass da jemand dort steht und sagt, das machen wir nicht, ja, nicht rot, wir nehmen die andere Seite, die kriegen rot.
Ja. Und eben auch nicht mit Mäuschenklavier oder sowas, die Phasen, also oder war das früher mal noch so, dass mit einem kleinen Mauseklavier eingestellt wurde, der gegen den, mit solchen kleinen Schaltern? Nee.
Naja,
das waren schon immer Programme.
Nee. Es gab das wirklich, was dann wie so eine Art Leierkasten funktioniert hat. Oder halt, genau, das Mäuseklavier. Dass da eine Rolle drin installiert war, wo mehrere kleine Pickel drauf waren. Je nachdem, wenn so ein Pickel ausgelöst hat, hat es halt irgendwas umgeschalten. So war das früher. Das lief auch eher unter dem Begriff Fernmeldetechnik. Deswegen die ersten Ampelinstallateure, das waren nämlich zumindest die ich kennengelernt habe, die kamen alle aus der Fernmeldetechnik, die das irgendwie in 70 Jahren oder 60 Jahren angefangen haben. Ne, und da war das, genau, so eine kleine bepickelte Rolle.
Also mir kam jetzt nämlich gerade nochmal wieder dieses Grün in allen Seiten als Hacker hinbauen, das ist eigentlich praktisch unmöglich, weil ich in diesen Kasten rein muss.
Ja, genau, mit der gedongelten Software und mit dem Zertifikat.
Okay. Also das ist schon richtig
das System. Das ist schon relativ sicher, denke ich. Ansonsten, sag ich mal, also es gibt zwar, der Verkehrsrechner kriegt ja auch ab und zu Updates und hat ja auch eine Fernwartung, aber da ist wiederum dieselbe Sicherheitstechnik davor geschaltet, wie sie zum Beispiel im Klinikum vor den MRT-Geräten geschaltet ist. Also die haben exakt dieselbe Technik, sogar größtenteils wahrscheinlich vom selben Hersteller. Das kann ich aber nicht genau sagen. Aber im Endeffekt, der Computertomograph oder auch die MRT-Geräte haben auch eine Anbindung zum Internet. Und das sind dieselben Sicherheitskästen davor geschaltet. Dieselbe Anbindung habe ich vom Verkehrsrechner auf, weil der braucht ja auch ab und zu eine Fernwartung. Oder dadurch, dass das ja jetzt nicht nur ein einfacher PC ist, den man unter dem Schreibtisch stehen hat, sondern eigentlich schon ein etwas größeres Gebilde, wo dann mittlerweile, glaube ich, 9 virtualisierte Server mit drauf laufen und auch riesen Datenbanken mit. Das macht normalerweise heutzutage keiner alleine, der das alles bewältigt bei jeder Art von Frage.
Das war noch die Frage, was macht dieser Rechner noch alles außer dokumentieren? Er gibt wahrscheinlich...
Also prinzipiell eine Überwachung aller Anlagen macht er. Dann natürlich auch eine Visualisierung in unserer Leitstelle. Wobei die Visualisierung passiert dann natürlich über die Workstation, weil die holt sich das ja trotzdem aus der Datenbank raus. Oder die aktuellen Daten kriegt sie ja live. Und zusätzlich dazu kann er auch noch steuern. Aber halt, genau, was ich vorhin schon sagte, oder was ich vorhin zumindest mal ganz kurz angerissen habe, nicht aktiv den einzelnen Knotenpunkt, sondern da läuft eine verkehrsabhängige Auswahl des Signalplans. Das heißt, was ich, wenn er jetzt in dem Gebiet Lobeda zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, Lobeda ist ein sehr gutes Beispiel sogar. Wenn er dort einen erhöhten Verkehr feststellt oder halt Beginn des Verkehrs, dann schaltet er die Lichtsignalanlagen alle ein. Beide Anlagen fallen aktuell da raus. Das ist einmal am Salvador Allendeplatz und einmal vorne die Haupteinfahrt vom Klinikum. Die Haupteinfahrt vom Klinikum ist, glaube ich, seit letzten oder vorletzten Jahr ist die aktiv. Ich glaube, seit letzten Jahr. Da gab es dann halt auch zwei drastische Unfälle. Unter anderem haben sie da auch die Ampelmasten mit weggefahren. Ja, das war alles schwierig und das war halt alles vor um 7, weil ab um 7 war die Kreuzung an. Und das war irgendwie, was ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde davor, weil halt auch relativ viele ins Klinikum jetzt mittlerweile rein wollen. Da wurde dann festgelegt, dass hier aufgrund der Unfallhäufung und auch insbesondere der Schwere der Unfälle, soll die Anlage 24 Stunden lang im Betrieb sein. Dasselbe gilt für den Salvador Allendeplatz, was ja quasi die zweite Einfahrt zum Klinikum ist. Und auch weil das dort halt vermehrt zu Unfällen kam, sind die zwei an. Der Rest in Lobeda ist aber aus. Und das Schöne ist, das ist eines der Steuerungen, wo man immer die volle Dynamik eigentlich mit sehen kann, wenn jetzt in der Nacht, keine Ahnung, um 2 der Tunnel gesperrt wird und gleichzeitig auch noch der Anfang der Stadt Roter Straße und alle Leute müssen durch Lobeda fahren, dann würden auch alle Ampeln angehen. Beziehungsweise wenn tagsüber der Verkehr wegbrechen würde, das sieht man teilweise am besten innerhalb, oder noch besser ist, innerhalb der Ferien an einem Feiertag.
Aha, stimmt.
Dann bleiben auch tagsüber alle Ampeln aus.
Ja, Feiertage, na klar. Ja.
Also wenn oder zu Weihnachten zum Beispiel, da kann es sein, dass die Ampeln aus sind, muss aber nicht sein. Ja, also im Idealfall sind sie aus, kann ja noch mitten in der Woche sein und das liegt weniger daran, dass Weihnachten Feiertag ist. Sowas könnte man prinzipiell in den Ampeln einprogrammieren, aber dann nimmt man natürlich die ganze Dynamik wieder weg. Ja, die schaltet wirklich, also Lobeda ist eines der schönsten Beispiele, wo das auch sehr gut funktioniert, die voll dynamisch sich an- sowie auch abschalten.
Was wird denn in Zukunft noch alles so diese ganze Ampeltechnik bringen? Also wird irgendwann eben die Ampel mein Auto anfunken oder mein Handy anfunken und oder... Also wie realistisch ist zum Beispiel dieses ganze autonome Autofahren? Da muss ja wahnsinnig viel in den Städten auch an Technik nachgezogen werden.
Ja, na sicherlich.
Das ist ja
da sind wir dann
illusorisch.
Naja, prinzipiell ist es also zum einen ist es eine Frage des Geldes und natürlich auch eine Frage der Technik. Also die Ampeln könnten das theoretisch. Von der Leistung her würde das die Ampel an sich schaffen. Das Datenübertragungssystem, das müsste man dann halt im Großen und Ganzen so gestalten, wie es jetzt aktuell in Japan ist. Da sind an jeder Ampel mehrere 5G-Antennen installiert, weil 5G hat ja den Vorteil von einer sehr geringen Latenzzeit und gleichzeitig aber eine große Bandbreite, wobei die Bandbreite brauchen wir in dem Fall überhaupt nicht, aber die Latenz brauchen wir oder möchte man in dem Fall nicht haben. So. Dann hat man das Problem, dass die Reichweite von 5G relativ gering ist, deswegen muss man sehr viele Antennen installieren. In Japan ist das mittlerweile an sehr vielen Kreuzungen ist das installiert. Einfach nur auch aus dem Grund, weil die Abstände der Knotenpunkte sind natürlich relativ gering. Dadurch kriegt man natürlich eine hohe Anzahl von Antennen hin. Und wenn die Anbindung jeder Lichtsignalanlage über Glasfaser funktioniert, kriegt man natürlich auch die Daten von den Antennen schnell in sein eigenes Netz oder in andere Netze oder was weiß ich wohin. Und sowas müsste ja dann halt auch gemacht werden. Wobei das dann halt nicht über meine DSL-Anbindung funktionieren kann, sondern es müsste auch über Glasfaser sein. Oder die Ampeln müssten selber in das 5G-Netz eingebucht werden. Die kommunizieren dann über 5G mit dem 5G-Auto. Ich meine, das sind natürlich auch alles wieder offene Punkte oder Schnittstellen, wo halt gewisse, ja, sag ich mal, Angriffe dann wiederum möglich werden könnten. Aktuell ist das ja ein relativ sicheres, abgeschlossenes System, genau, damit da halt keiner auch drin rumfuhrwerkt. In dem Moment öffnet man das ja.
Ich sehe auch die Frage der Hoheit. Also im Moment liegt alles in der Hand eben von KSJ und der Stadt.
Und ja, wenn ich dann vom Straßenbaulastträger und in dem Fall sogar in anderen Städten ist das ähnlich.
Und wenn das dann über das 5G-Mobilfunknetz, dann würde man sich ja auch nur als einkaufen bei einem Dienstleister, wenn der mal irgendwie von woanders, von seinen Aktionären eine Order bekommt.
Ja, genau, eben, das ist, sag ich mal, das kommt ja noch alles dazu.
Ja.
Das wird dann auf jeden Fall sehr spannend.
Was ist ansonsten so von der Ampeltechnik oder sowas?
Also im Moment geht es ja gerade um, insbesondere um das umweltorientierte Verkehrsmanagement.
Und da
ist es so, also da werden jetzt erstmal die alten Geräte oder viele alte Geräte umgerüstet. Es werden sehr viele Messquerschnitte installiert. Bei Messquerschnitten ist es so, dass man da zwei Schleifen hintereinander hat. Anhand der Zeit zwischen der Auslösung der zwei Schleifen weiß man, wie schnell das Fahrzeug ist. Und anhand der Auslenkung der Kurve gesamt über beide kann man ermitteln, was es für ein Fahrzeug ist. Dadurch weiß man, wie hoch der Schwerlastanteil zum Beispiel ist, der gerade in Jena einfährt. Also das ist dann halt an Messquerschnitte werden an Eingängen, dann ja an Ortseingängen errichtet und auch zwischendrin noch ein paar Mal, um zu gucken, wo die dann halt wirklich langfahren. Danach kann man dann gewisse Grünzeiten oder gewisse Schaltprogramme das alles regeln lassen. Was jetzt eigentlich mit das Hauptaugenmerk ist, es sollen viel mehr grüne Wellen entstehen. Das Problem ist, immer wenn man eine Lichtsignalanlage installiert, dann koordiniert man die quasi in das bestehende System ein. Und irgendwann ist das halt nicht nur ein historisch gewachsenes Gebilde, sondern ja meistens eher ein hysterisch gewachsenes Gebilde.
Ja.
Dann ändern sich die Normen eventuell auch noch. Das, die ersten Anlagen sind nach Dorilsa, was quasi die Richtlinie für Lichtsignalanlagen ist, von 1992 gebaut worden. Dann irgendwelche von mit der 2010er, jetzt die 2015er. Bei dem umweltorientierten Verkehrsmanagement habe ich jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, die gesamten Altanlagen viele der Altanlagen zu erneuern und gleichzeitig auch grüne Wellen über alle Anlagen zu schaffen. Weil oft ist es auch so, wenn ich mitten in einem bestehenden System eine zusätzliche Ampel integriere, dann müsste ich prinzipiell alle auf der Linie anfassen. Wenn ich Glück habe, sind das aber 10 Ampeln. Und wenn wir dann bei jedem anfassen, nochmal so, je nachdem, wie umfangreich das alles ist, zwischen 10.000 bis 20.000 Euro investiert, dann sind wir bei der normalen Ampel, was weiß ich, kommt drauf an, wie groß die ist, zwischen 250.000 bis 500.000 Euro, plus nochmal 250.000 bis 500.000 Euro für die restlichen Ampeln. Naja, da habe ich aber auch das Problem. Also zum einen, das wäre dann wahrscheinlich der Moment, wo der Bürgermeister bei mir persönlich ins Büro kommt. Das gilt es dann halt immer abzuwägen. Und meistens wird halt immer nur versucht, das bestehende System so zu lassen und was Neues halt mit reinzubauen. Weil der Aufwand, alles mit einmal anzupassen, ist weitaus zu groß.
Ist ja auch sehr anfällig. Und was wird dann so als Spektakuläres noch, oder was da, mit was ist in Zukunft zu rechnen?
Prinzipiell, wenn wir die Verkehrslage erstmal sinnvoll detektieren, kann man halt zum einen irgendwelche Umleitungen auch ausschildern über die großen Bildschirme, die zum Beispiel auf der Stadt oder auf der Straße stehen. Dann werden wir durch das Parkleitsystem versuchen, den Parksuchverkehr zu verringern, weil es wird dann zum einen so ein Kreis innerhalb von Jena geben, wo man den mal entweder rechtsrum oder linksrum befahren kann und an den signifikanten Punkten, wo man zum Beispiel in ein Parkhaus fahren kann, sind dann auch noch dynamische Wegweiser, wo dann auch draufsteht, wie viele freie Stellplätze dort sind. Zusätzlich zu all dem werden noch mehrere Umweltsensoren mit installiert, anhand von historischen Werten und aktuellen Werten prognostiziert dann eine Software, wie es schätzungsweise innerhalb der nächsten 15 Minuten aussehen wird. Da werden dann die jeweiligen Programme an den Ampeln geschaltet und zusätzlich kann auch bei zu starker Umweltbelastung auch noch versucht werden, die Innenstadt, sag ich mal, dann vom Verkehr freizuhalten, weil sie völlig überlastet ist, weil keine Ahnung, die A4 wurde gesperrt, ja, genau. Und alle fahren so durch die B7 und Jena ist voll.
Ja.
Zum Wobei, Beispiel.
Ja, ja, genau, solche Sachen. Das ist, sind ja in dem Sinne gute Aussichten, da wird sich ja auch wirklich was sichtbar im Straßenbild noch verändern.
Ich hoffe.
Ja.
Ja, ich fand das auch super spannend, das mal zu hören, wie die Ampeln so funktionieren. Mhm. Und
fand ich auch.
Ja, wie es so in der Vergangenheit war und ja, wie es zu sein wird. Deswegen auch nochmal vielen Dank, dass Sie hergekommen sind, dass Sie die Zeit genommen haben. Mhm. Genau, und ja, wenn ihr da draußen Fragen habt an uns oder auch an unseren Gast, dann gebt sie uns weiter über die üblichen Kommentarkanäle. Wir würden es dann auch nochmal weitergeben und eventuell dann nochmal
eine Folgesendung.
Oder eine Folgesendung machen oder sozusagen Kurzantworten zumindest auch sammeln.
Ja.
Genau, in diesem Sinne vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke. Und vielen Dank.
Eine schöne Zeit allen.
Genau. Tschüss.
Tschüss.